So, ihr Lieben, heute ist wieder mal ein Hochkaräter da, mit der gleichen Frisur wie ich. Aber der Mann, der heute da ist, der bewegt seit 25 Jahren, würde ich schon sagen, die Musikszene als Manager und Booker. Und da wird es jetzt gleich nochmal richtig, richtig interessant, weil natürlich flexen wir hier immer erstmal mit großen Namen. Und da steht zum Beispiel sowas wie Stereo Act, wie Nico Santos, wie Topic, wie BKs. Jetzt für die älteren Semester wie ich, Eco Fresh, Global DJs. Wie oft habe ich das aufgelegt? Eimann und das, glaube ich, bringt uns eigentlich zusammen, Lady Gaga. Weil der Mann, der heute bei mir ist, der hat sie uns damals ins PM reingebucht. Und schlussendlich hängen an dem Gast, der heute bei mir ist, 41 Goldplatten, 34 Platinplatten und Auszeichnungen in 18 Ländern. Ein Mann mit richtig Gespür und Weitblick fürs Music-Business. Und da freue ich mich ganz arg, dass du extra hergekommen bist. Hannes Zwetschke heute am Mikrofon mit.
Eik Müller.
Eik, Mensch, dein erster Podcast.
Das stimmt. Also es ist jetzt, du entjungferst mich sozusagen.
Ja, wir sind ja so zusammengekommen. Ich habe in einem anderen Podcast die Geschichte von Lady Gaga im PM erzählt. Hat mega funktioniert in den Socials. Und dann hast du mir gleich geschrieben, so hey, so war der Deal aber nicht so ganz genau. Ne? Jetzt muss man immer dazu sagen, ja. Unser gemeinsamer Freund Marcel hat das PM. Wir kennen uns nicht, das kann man vielleicht auch dazu sagen.
Aber ich habe dich gesehen auf jeden Fall.
Ja.
Damals, ja. Du warst, glaube ich, ein paar Mal da irgendwie. Und
ich habe da auch aufgelegt.
Genau, deswegen, also das Gesicht und so kam mir dann schon bekannt vor. Und der Name also auch durch Marcel immer.
Den kann man sich merken, den Zwetschke. Naja, und dann hast du mir geschrieben und hast gesagt, naja, also mit dem Lady Gaga-Deal, da muss man ja nochmal sprechen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann setz deinen Arsch ins Auto und fahr her, mach mal einen Podcast
raus. Okay, das war jetzt nicht meine Absicht, aber nee, also ich fand es ja witzig, dass es mir vorgeschlagen wurde, weil ich, das Witzige ist wahrscheinlich, weil ich, Marcel hatte da auch schon ein paar Mal schon drüber geredet. Und dann wurde mir das vorgeschlagen, obwohl ich dir nicht folge, ja, sozusagen. Und Alex Gernert, den ich natürlich kenne und so. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe ich gedacht, ja krass, warte mal, was war das? Irgendwie mit so einem Act, der noch gekauft werden musste und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ganz so war es nicht, aber in einer Art, ja.
Ja, es war natürlich immer so, der Marcel hat mich ganz oft, der wildeste Kontakt war, weiß ich nicht, in der Früh um 4.30 Uhr, ich habe in einem anderen Laden von ihm aufgelegt, in Bali, in Eckenfelden, und dann ruft er mich an und sagt, wir haben die Chance, heute Abend 50 Cent zu kriegen, und dann sage ich so, hey, was, also ich war ultra besoffen im Hotel gelegen, sage ich so, was ist mit dir los, Bruder, 50 Cent, und so, ja, und dann sagt er so, das muss auf die Webseite gehen, das muss nicht nur auf die Webseite, da müssen wir ein bisschen mehr machen, und da gab es ja immer so Huckepack, die es heißt, glaube ich, bei euch dann in der Branche, ne? Also du nimmst unbekannten Künstler ein, und dann kriegst du aber auch bekannten Künstler 2 oder du musst irgendwie was noch mit dazu buchen. So.
Ja, das machen viele. Also meine Philosophie ist das nicht, sondern eigentlich finde ich ja immer super, wenn Leute an was Jungen glauben. Marcel hat das ganz oft gemacht. Also wie gesagt, mit Gaga, da war es ja wirklich so, ich habe das damals von einer Plattenfirma angeboten bekommen gehabt, bei einer Agentur, wo ich gearbeitet habe und sollte das...
Also da warst du noch nicht selbstständig?
Nee. Also doch, ja, ich habe als Selbstständiger aber für die Agentur gearbeitet, aber da richtig im Büro und natürlich...
So fangen wir jetzt mal an. Der Eik, der kommt auf die Welt, da hat er noch eine andere Frisur gehabt und dann geht er in die Schule.
Genau, Bart-Simpson-Frisur hatte ich früher. Ja? Irgendwie, ja, genau. So, da habe ich dann so ein bisschen rumgetanzt und so und mit Musik schon immer zu tun gehabt.
Ah ja, schon.
Ja, also das war, also Musik ist, glaube ich, seit meinem 10. Lebensjahr. Also mein Vater hat mir erzählt, dass... Mein Vater hatte so eine Kneipe mit einer Tanzfläche und die war früher ja so wie Glas, so dass da die Lampen unter waren. Mhm. Und immer wenn er sauber gemacht hat, dann hat er mich da hingesetzt sozusagen und ich bin immer auf der Tanzfläche rumgekrabbelt. Mhm. Sozusagen, also so war der wahrscheinlich
auf wurde ich deswegen... Auf dem Dancefloor aufgewachsen.
Genau, wurde das... Ja, und dann hast du mal natürlich irgendwie früher so ein bisschen Breakdance getanzt, irgendwie New Jack Swing und den ganzen Kram so gemacht und dadurch immer mit Musik zu tun gehabt und natürlich immer natürlich den Wunsch gehabt, mit Musik zu arbeiten, aber das lässt sich natürlich auch nicht so verwirklichen, deswegen musst du ja noch mal was Normales lernen, Steuerfachangestellter dann mal gemacht.
Nein.
Das war wirklich so, ich hab die Zeitung aufgeschlagen und eigentlich wollte ich mal Raumausstatter werden.
Das ist viel zu geil.
Ja, Raumausstatter und da musst du aber für studieren irgendwie so, also architektmäßig so und da habe ich gesagt, boah nee, noch mehr Schule, das kann ich nicht machen.
Aber was hast du für Schule gemacht?
Realschule, ja, sozusagen. Und da war es dann wirklich so, dass ich dann geguckt hatte und habe ich so die Zeitung aufgeschlagen und dann war einmal gesucht Steuerfachangestellter. Da war es nicht dann so, ja okay, das muss ja der Shit sein. So,
das wird man immer brauchen.
War jetzt nicht der Shit, weil du bist dann wirklich da im Raum und sortierst Quittungen von anderen und so eine Sachen und ja, und das war dann, hat man einfach jetzt so gemacht. Und aber nebenbei hast du natürlich immer versucht, irgendwie Musik irgendwie, sei es jetzt mit dem Tanzen oder dann auch selber mal gerappt irgendwie, nicht ganz so erfolgreich, aber das natürlich probiert, auch aufgetreten damit. Und ja, und dann war es immer so mein Ding, glaube ich, so die Sachen drumherum so zu organisieren. Und dann habe ich das so für ein paar Künstler immer so nebenbei gemacht und die haben dann gesagt, ey, normalerweise müsstest du unser Manager sein, weil du mehr schaffst wie unsere Manager, die damals waren. Und das war dann so... Weil mit dem Tanzen war es dann so, man hat schon ein bisschen was wehgetan, ne? So die Knie und der Rücken und so. Und weil man ja so früh angefangen hat, ja, und dann hat man sich da eigentlich reingesteift. Dann habe ich mal Fachhochschule gemacht, irgendwie da Marketing ein bisschen und hat mir sehr geholfen, also weil man dann mal einen anderen Blick dafür bekommt, als wie das, was man so spontan so organisiert und so, ein bisschen Struktur lernen und so. Aber ich glaube, im Groben bin ich eher so ein Autodidakt, also der dann so Learning by Doing und ja, das.
Aber so stelle ich es mir auch vor. Also ich habe mir jetzt tatsächlich heute früh so gedacht, was ist denn jetzt Manager? Weil ich lerne jetzt durch den Podcast auch viele Leute kennen. Ja. Habe witzigerweise dann auch mit Management oft zu tun und denke mir manchmal auch so, ey, ganz ehrlich, also wenn das der Job ist, mache ich auf einer linken Arschbacke mit. Wie, weißt du, so, also völlig verplant teilweise, auch von großen Leuten so aus dem Fernsehgeschäft. Aber am Ende des Tages, ja, wie würdest du sagen, was ist der klassische Manager-Job?
Boah, also ich glaube, also in der Musikbranche ist es eher so, dass du ja so ein Feeling haben musst, auch für den Künstler, mit dem du arbeitest. Und viele haben natürlich entweder eine krasse Stimme oder, weiß ich, schreiben gute Songs oder produzieren gut. Und dann geht es so ein bisschen das Gerüst drumherum, glaube ich, zu stricken und den so in die gewisse Fahrrichtung. Also damit er sich aber auch, glaube ich, auf seine Musik besser konzentrieren kann.
Aber das heißt, du musst auch ganz früh einfach jemanden erkennen, oder?
Ja, also so habe ich ja angefangen. Also wirklich mit Leuten, die noch nicht erfolgreich waren, weil ich an die geglaubt habe. Also Nico war ja zum Beispiel einer.
Nico Santos?
Genau, war einer der Leute, der wurde mir ja von Matze, also von BKs sozusagen vorgestellt, weil ich ihn unter Vertrag hatte und er dann irgendwie gesagt, du, ich habe hier so einen Sänger, mit dem habe ich mal einen Song gemacht, hör den Mann, vielleicht wäre das was für dich. So, und dann habe ich mich in Augsburg hier, haben wir uns im Vapiano getroffen.
Witzig, ja, sind so noch im Stadttheater oben.
Ja, gewesen, ja, genau. Und so, und dann haben wir uns getroffen und dann unterhalten und so.
Und Nico ist nicht Augsburger, oder?
Nee, der ist, damals hat er in Köln gelebt, kommt ja eigentlich aus Mallorca und ist irgendwie nach Köln gezogen, hat da irgendwie, glaube ich, so nebenmäßig gejobbt irgendwie, in einer WG gewohnt noch. Und ja, und Mats hat eben immer per Internet eben mit ihm so Song-Sessions gemacht, die haben sich aber auch getroffen dann. Ja, und dann haben wir uns eben getroffen und ich fand die Tracks, die mir Matze schon geschickt hatte, fand ich schon super, die Stimme fand ich geil irgendwie und das war damals dann so die Idee, weil du bietest ja immer Künstler bei Plattenfirmen an, hast du diese typischen A&R-Meetings so und sitzt dann da so und dann ja, sagen die denen, ja, das kickt mich nicht, da muss das noch, also die haben ja immer was zu nörgeln, also das war früher, also Mats und ich haben uns da auch immer totgelacht, sozusagen, also weil da, er sagt, also da, ich weiß nicht, heute ist es wahrscheinlich nicht mehr so, aber er hat mal gesagt, das war das krasseste A&R-Meeting bei Sony, weil wir haben ihn vorgestellt, also mit seinem Song damals und der A&R hat dann auch wieder Summen. Und wir hatten aber eigentlich schon alles vorbereitet. Wir haben das Musikvideo auch hier in Augsburg in dieser Westernstadt da irgendwie. Also was hier...
Gibt's nicht mehr?
Ja, ja, genau.
Abgebrannt. Da das ist jetzt Hofis Erlebniswelt, so ein Erdbeer, also ein Bärenhof.
Okay, richtig, also crazy. Da haben wir das Video gedreht, auch mit so ein paar Stuntmännern davon. Mhm. Irgendwie Lucky L hieß das damals. Und das hat Nico auch schon gesungen gehabt. Aber noch nicht eben als Nico Santos. Also natürlich hieß er Nico Santos schon, aber eben der war ja noch nicht bekannt. Und das war dann wirklich so, dass wir da hingegangen sind, haben das vorgestellt und die haben das dann wieder so ein bisschen zerredet. Und da habe ich einfach zu dem A&R gesagt, du, wir haben...
Ich muss vielleicht auch nochmal kurz erklären, A&R.
Ist bei einer Plattenfirma derjenige, der so ein bisschen die Talente oder die Musik scoutet. So, ne? Also so, damit es normal, der da sich drum kümmert. Natürlich arbeitet er dann auch die Künstler, also später, wenn die Künstler dann unter Vertrag sind, das macht er auch. Hat dann aber noch einen Produktmanager, der sich so ein bisschen um den Alltagskram kümmert, aber so um das Musikalische zu entdecken und zu entscheiden, das ist eigentlich so, sag ich mal, wie ein Talentscout, einfach den Begriff. Und da war es wirklich so, dass der dann da dann rumgenörgelt hat. Und wir hatten ja schon alles fertig. Und dann habe ich einfach so den Satz rausgehauen, also weil ich so an Matze geglaubt habe und auch an den Track. Du, ist kein Ding, wir haben eh alles fertig, das Video. Es wird nur nicht billiger beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. So, und das Matze und ich rausgehauen und er sagt, Eik, da war Matze, glaube ich, 22 oder so, glaube ich, damals. Ja, und dann haben wir natürlich alles selber gemacht, weil ja keiner dran geglaubt hat. Aber
also das muss man auch dazu sagen, so ist das Business normalerweise. Ne? Normalerweise geht man zur Plattenfirma und holt sich erstmal Geld ab, um ein Video zu drehen, um was zu produzieren. Aber wenn ich natürlich alles schon habe, dann brauche ich die ja nicht. Ne?
Ja, also natürlich, du hast das Vertriebsnetzwerk, die haben natürlich immer ein bisschen andere Hebel und so.
Ist ja auch eine andere Zeit. Ne? Heute schaut es nochmal ganz anders aus.
Heute kannst du es ganz anders machen, aber damals, das ist jetzt, glaube ich, lass mich überlegen, 13 Jahre her, so in dem Dreh muss es gewesen sein. Und da war das dann wirklich so, wo ich gesagt habe, so, okay, ey, ich habe so an ihn geglaubt, weil er ein cooler Typ war, sehr gut produziert. Also er hat ja selber die Sachen produziert.
Da müssen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal abholen, weil, also mir sagt das jetzt was, also das war aber damals ein, also auch für mich nicht verständlich. Da kam ein Typ, Matze, Künstlername BKs, und dann hat es auch, der hat auch im PM dann öfters mal aufgelegt und dann hat er gesagt, der hat irgendwie goldene Schallplatten, was weiß ich was, und keiner kannte diesen Dude. Ne? Ja. Aber jetzt muss man sagen, der ist Produzent. Ne?
Genau.
So, also er produziert die Songs, die dann ein Nico Santos singt.
Ja, also es war, also er hat eigentlich, glaube ich, sein erster großer Auftrag, der aber auch noch nicht groß war, war Kollega damals. Mhm. Also das war so, da haben die sich, er war, glaube ich, 16 und hat dann für Kollega, irgendwie haben die sich kennengelernt und hat dann was produziert. Und das war aber der erste Erfolg dann von ihm. Und dann hat er wirklich viele Remixe für große, also so Busta Rhymes und noch zig andere Künstler schon gemacht. Und dann haben wir uns kennengelernt. Eigentlich ganz witzig durch Antoine, weil Antoine ich eben ins PM gebucht habe.
Auch übrigens ja crazy, gell? Also du hast mir da die Liste geschickt, die wir jetzt vorher auch vorgetragen haben. Da gehst du auch bei ihm auf die Webseite, DJ Antoine. Denkst du, ja, ja, der war ja auch noch mit dabei.
Genau, so ja. Und da war es dann so. Und dadurch haben wir uns eigentlich dann kennengelernt. Und
also ja. BKS hat Antoine produziert, oder
genau,
wie? Und
du hast Antoine gebucht. Für ihn gemacht. Und ich hatte ihn sozusagen als Bucher sozusagen in Deutschland so in die ganzen Diskothekenlandschaft da so hingebucht zu dem damaligen Zeitpunkt. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Und dann hab ich eben gesehen, was er so für Antoine gemacht hat und habe gesagt, hey, krass, gleich natürlich Marketing-Idee, Antoine ist scheißen teuer. Da kommt jetzt jemand, der jünger, frischer ist irgendwie und ja, und ist mit ihm dabei. Und ja, und da haben wir natürlich auch gesagt, okay, er muss ins Video von Hausparty, damals der Hit von Antoine, weil das war zuerst nicht so safe, weil Antoine natürlich da auch so ein bisschen, ja, jeder ist ja so ein bisschen Selbstdarsteller und der Sänger war mit da, aber nicht der andere Produzent und der andere DJ vor allen Dingen, ja. Und dann haben wir das aber hingekriegt, dann haben wir, glaube ich, es war Portugal oder so, haben wir, glaube ich, das Video gedreht. Hausparty. Und dann hatten wir natürlich einen Startschuss. Also dann hatten wir natürlich so, okay, jetzt kannst du Matze sozusagen in die Clubs buchen. Er ist die günstige Alternative. Und vor allen Dingen haben wir auch jedes Motto genannt, Hausparty mit BKs. Und du hast natürlich den Titeltrack, wo er im Video zu sehen war. Das war dann schon so eine gute Rampe für ihn. Und natürlich, glaube ich, dann, ja, er hat im Hintergrund immer weitergemacht. Hat natürlich so viele, also ich weiß nicht, also der hat ja nochmal, glaube ich, das Dreifache an Platten wie ich. Und ich glaube auch so 70% meiner Platten habe ich ihm zu verdanken, weil er das auch immer wieder vernetzt hat mit mir. Also sei es auch Künstler, die dann, also mit Nico ja genau dasselbe gewesen, so dass Nico dadurch zu mir gekommen ist und auch ein Chris Krohn heißt er jetzt, früher hieß er Chris Kronauer irgendwie, der dann auch dadurch zu mir gekommen ist. Also er ist ein sehr guter Teamplayer und arbeitet auch immer noch mit den Leuten zusammen. Also das ist ja auch eine Leistung in der heutigen Zeit, was so schnelllebig ist, lange an den Leuten festzuhalten und immer ein gutes Verhältnis mit den Leuten zu haben. Und das.
Aber wie ist das mit diesen, also das verstehe ich immer nicht, mit diesen Platten, ne? Goldene Schallplatten, Platinplatten.
Ja.
Also gefühlt kriegen da so viele Leute, ich verstehe es nicht ganz. Also Produzent, oder? Oder
weil Songwriter kriegt auch einen. Dann natürlich der Manager, die Plattenfirma, also der A&R oder die Plattenfirma dann für sich eben.
Das sind aber alles eigene.
Das sind alles eigene Platten. Also jetzt, früher war es so, da hatte die Plattenfirma alle, die bezahlt. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt zahlt die Plattenfirma, wenn du Glück hast, noch für den Künstler. Weil natürlich so viele Platten auch verliehen worden sind. Was ich aber gut finde, du hast natürlich auch einen Radiopromoter zum Beispiel, du hast einen TV-Promoter, also das ist ja immer ein Riesenteam, was ja auch, das glaube ich, verstehen viele Leute immer nicht, die sehen immer nur den Star und denken dann, glaube ich, immer so, ah ja, okay, der hat's gemacht, so, ne? Und das ist ja so, weil der ist natürlich auch permanent in den Medien und über den wird berichtet. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit geht nichts hinter einem Künstler, wo das Team steht und da ist dann eben ein Manager, da ist ein Booker, da ist vielleicht ein TV-Promoter, ein guter Radiopromoter, auch eine gute Plattenfirma, die da auch einen guten Job macht. Und das sind so viele Leute oder alleine fängt es an mit dem Songwriter. Also wer hat den Text geschrieben, wer hat den Beat gemacht? So, und diese ganzen Leute.
Ist ja auch so, gell? Als Laie hat man das gar nicht auf dem Schirm. Also es gibt ja Leute, die machen alles. So.
Genau.
Aber eigentlich, und so ist es ja bei der GEMA auch, es gibt eine Text-GEMA, es gibt eine Beat-GEMA.
Genau.
Und jetzt gibt es aber auch nochmal was, es schreibt jemand einen Beat. Ist ganz oft der Produzent, aber es gibt auch nochmal ein Dreier-Kombi, oder?
Ja, natürlich. Du kannst ja, also manchmal ist es so, dass es ja viel mehr Textwriter sind, also weil die setzen sich ja wirklich in Songwriting-Camps zusammen und dann gibt es ja manchmal eine Idee und sagen so, pass auf, wir sollen für den und den Künstler was schreiben und dann geht es eben los. Thematik, was machen wir und dann hast du da zwei, drei.
Auch vergleichbar zu meiner Arbeit, ne? Brainstorming, was kann man da machen?
Genau. Das ist eigentlich, letztendlich ist es wie so ein Meeting und daraus entsteht dann eben so ein kreativer Prozess und dann hat einer eine Gitarre oder ein Keyboard und fängt irgendwas an zu klimpern. Der Sänger dudelt meistens immer erstmal irgendwelche Fantasiemelodien, also ohne Text auch, so irgendein Quatsch, wo du immer denkst, was ist das? Also ich habe auch so Demos, wo du denkst, warte, was hat denn der da gesungen? Aber das gibt's gar nicht, sondern das hat eben einfach gut gepasst, weil du noch keinen Text hast. Und dann hast du das eigentlich alles zusammen. Und dann wird es zusammengefügt. Und das ist natürlich dann auch, glaube ich, die große Kunst, so ein bisschen so eine Magie. Das ist wie so ein Koch, der so diese ganzen Zutaten nimmt und dann da einfach ein perfektes Gericht ausmacht. Und das ist eben der Song, der draußen entsteht.
Also bei Nico Santos, das finde ich ein ganz geiles Beispiel, weil gefühlt, ich bin jetzt nicht mehr raus aus dem DJ-Ding schon ewig, aber gefühlt gab es da früher immer, jedes Jahr war das so das Gleiche. Zum gleichen Zeitpunkt im Jahr kam irgend so ein spanisches Ding hoch und das war immer so leicht. Es war immer One-Hit-Wonder, es waren immer irgendwelche Dudes. Das war immer das Gleiche auch so. Ne? Aber was macht Nico anders? Was ist da das Spezialrezept? Weil die Songs sind ja alle erstmal leicht verdaulich, ne? Die würden schon auch einigermaßen da so zu diesen normalen spanischen Sommerhits so dazu passen. Aber ist es die Persönlichkeit? Weil er ist ja schon präsent, ne?
Also ich glaube, bei Nico ist es so, also erstmal, also wo ich ihn schon kennenlerne, er war immer so ein Entertainer. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er ja in Spanien irgendwie schon als Teenie da irgendwie im Robinson-Club gearbeitet hat, so animateurmäßig. Also er hat das schon so ein bisschen im Blut gehabt. Und du musstest ihnen einfach dann vielleicht so ein bisschen Struktur nur geben und ihn eigentlich nur fördern. Und das war dann gar nicht so viel. Und das am meisten hat er selber gemacht. Und er war wirklich, also es, für mich glaube ich, also ich würde, wenn ich mal bei in irgendeiner Sendung so einen Musikjoker ziehen müsste, würde ich glaube ich Nico anrufen. Mhm. Weil egal welche Melodie, egal welcher Text, also der weiß das. Also ich habe letztens erst wieder so einen Ausschnitt gesehen, wo er bei Sing mein Song war. Und da hat dann, Johannes Oerding, hat so Sachen angespielt auf der Gitarre. Mhm. Und Nico wusste sofort, also drei verschiedene Songs. Und er wusste immer den Text und hat es gleich
gesungen. Steigt sofort ein, ja.
Und ich glaube, das ist schon...
Also, weißt du, was ich bei ihm auch das Gefühl habe? Man hat immer das Gefühl, man kennt den. Also der ist so nahbar.
Ja.
Also du hast das Gefühl, den kenne ich doch, den Dude.
Das ist wirklich so ein ganz sympathischer, lustiger Typ irgendwie. Also da wirklich, also wir haben... so viele Sachen miteinander lebt, also da gibt's so, weil er natürlich auch diesen spanischen Charme wahrscheinlich hat, weil er da ja aufgewachsen ist auf Mallorca. Ja. Und ich glaube, dass er einfach dadurch diese Leichtigkeit und dieses Lockerheit einfach mitgebracht hat irgendwie und sich das, glaube ich, auch nicht nehmen lassen hat. Und er brauchte einfach nur eine Rampe, dass er das wirklich weiter so machen darf, glaube ich. Und jetzt, wenn ich ihn so im Fernsehen sehe, also wir haben ab und an nochmal Kontakt und schreiben auch mal oder so irgendwie. Aber ich bin so happy, dass er das, weil er hat auch einen harten Weg hinter sich. Es ist jetzt nicht so, dass ihm das alles geschenkt worden ist und das plötzlich Glück und dann war da ein Hit, so, sondern der hat wirklich hart dafür gehasselt, dass er da ist, wo er jetzt ist. Also, und das mag ich dann.
Aber das stelle ich mir auch super schwer vor. Jetzt fangst du an. Also wie funktioniert das technisch? Wenn du jetzt Booker bist, dann brauchst du erstmal Kontakt zu
Diskotheken, Veranstaltern,
also und
Bürgermeistern. Mhm. Ja, nee, also der Booker ist ja eigentlich fürs Live-Geschäft nur da. Mhm. Das ist sozusagen der Booking-Bereich, wo du eigentlich den Künstler live vertrittst und überall hinjagst, was so geht. Damals waren es natürlich sehr viele Diskotheken, ja, weil da gab es viel mehr Diskotheken. Dann hast du natürlich so bestimmte Festivals und Stadtfeste, die gab es schon immer. Jetzt ist es sehr viel so Indoor-Veranstaltungen, die, wo so Hallen gemietet werden, mhm, wo dann irgendwelche Events passieren. Und
aber wie läuft das ab? Also wer kommt, jetzt sagst du, ich bin Booker. Mhm. Wer kommt jetzt auf dich zu?
Eigentlich, also zum Anfang erstmal gar keiner, weil du hast ja vielleicht gar keinen Künstler, der attraktiv ist. Also du musst dann schon auch so ein bisschen Türklingenmäßig den Telefonhörer in die Hand nehmen.
Das stelle ich mir so schwer vor, weißt du, auch genau. Im Management, also du musst ja in den Moment reinkommen. Weil wie gesagt, also wenn ich jetzt immer mit Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun habe oder auch Musiker mit dem Podcast und so, dann denke ich mir, Mann, das kann ich doch machen mit dem Management. Alles, was die brauchen, kann ich so. Ich kann Marketing, ich kenne Leute und so weiter. Aber du musst ja auch im richtigen Moment reinkommen, weil wenn die ein Management haben oder ein Booking haben, dann kommst du da auch nicht rein. Weißt du, also wie bist du da reingekommen? Irgendwann muss ich ja so sagen, weil es muss ja irgendwann auch Geld verdient werden. Wenn ich jetzt lauter so Nico Santos in der Schublade habe, weil also Leute, die singen können, gibt's ja wie Sand am Meer. Da brauche ich mir bloß die ganzen DSDS-Kacke anschauen. Ja, das ist abartig. Jeder kann singen.
Jeder kann singen. Dann gibt es natürlich die ganzen Casting-Sendungen, wo dann auch jeder denkt. Und jetzt gibt es natürlich die ganzen Influencer auch noch dazu, die dann auch alle singen. Dann gibt es die, wie heißen sie, diese Daily Stars, die in diesen ganzen Sendungen sind, da weiß ich. Und die meinen jetzt
Reality,
auch alle. Ja, Reality Stars, genau.
Unglaublich.
Die können jetzt auch alle singen, ja. Und ja, das, ich finde es eigentlich schade, weil die haben eigentlich ihre Sparte, aber die wandern natürlich dann rüber und nehmen vielleicht auch ein gewisses Budget und auch eine Zeit weg für richtig gute Talente. Also für mich war immer
Aufmerksamkeit
so.
Aufmerksamkeit ja auch, weißt du, wir können ja, haben ja alle nur 24 Stunden, daddeln ja eh schon viel zu viel an den Geräten rum.
Genau.
Und dann nehmen die den Platz weg von einem wirklichen Talent.
Das ist so dasselbe, wie als wenn jetzt plötzlich, weiß ich nicht, jeder Co-Trainer jetzt auch noch Stürmer wird im Verein. Ja. So, weißt du, und du hast aber eigentlich Stürmer und der meint aber, ich kann es jetzt auch.
Das ist so ein Zahn der Zeit, weil es ist doch auch so mit diesen ganzen, also du bist ja gar nichts mehr, wenn du keinen Energy Drink rausbringst oder irgendeinen Eistee. Weißt du, jeder macht so den gleichen Shit. Warum machen die Leute denn nicht mal irgendwie, weißt du, denn Knossi, warum muss ein Knossi singen? Knossi ist ein geiler Typ, Dude, aber warum muss der singen? Er muss doch nicht singen.
Ja, ich glaube, dass irgendwer wahrscheinlich dann immer sagt, du hast diese Reichweite und diese Reichweite kannst du da am einfachsten nutzen. Also es ist aber eigentlich gar kein einfaches Geschäft, aber es ist, glaube ich, immer der einfachste Weg zu sagen, okay, ich mache jetzt Mallorca oder Partysänger. Wobei da eben auch Riesenunterschied. Zum Beispiel Mickey Krause, den ich auch gut kenne, irgendwie.
Aus 7 IPM oder so, ne?
Genau, ja, nee, wir haben ihn gerade, also Matze hat jetzt gerade sogar einen Song, also ich habe einen Song dahin verdient an Mickey, irgendwie, den Matze gemacht hat mit einer Idee von mir, wo wir gesagt haben, lass uns das mal machen. Dann hat er rumgelegen und irgendwie ist mir die Idee wiedergekommen und hat gesagt, warte, wir haben doch diese Nummer gemacht, komm, ich schick's einfach mal Mickey, sozusagen. Und dann hat er gleich gesagt, ey, feier ich, komm, lass uns das machen. Aber das ist für mich wirklich einer, der macht's richtig professionell auf dem höchsten Niveau und meinen höchsten Respekt vor dem Typen, weil
vielleicht zeige ich dir später noch meinen Malaison. Ich habe tatsächlich.
Okay. Jetzt ehrlich. Aber nicht mit KI erstellt, hoffentlich. Okay, sehr gut.
Das ist viele Jahre her. Viele okay. Jahre her. Wir hatten da eine Idee. Einer meiner engsten Freunde ist schon immer im Radio-Business und war jetzt auch, also überall.
Aber hier in Augsburg oder wo?
Du kennst ja sicher auch Gerrit Kohr, war Programmdirektor dann auch bei Radio Fantasy. Ah, ja, genau, warst du sicher mal bei ihm?
Ja, ja.
Und dann ist er weiter zu einer Antenne Mecklenburg-Vorpommern und Antenne MV. Deswegen haben wir auch so viel, also wir haben uns kennengelernt, weil wir immer so viel Radiosender betreut im Marketing.
Ah, cool.
Und dann ist da eine ganz feste Freundschaft draus entstanden. Und jetzt war da Programmdirektor bei Antenne Bayern und jetzt ist er bei Rock Antenne. Und als er noch bei Antenne Bayern war, hatten wir so eine Song-Idee, das ist jetzt aber schon viele Jahre her. Das würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen als Song. Das war die Tante aus Marokko, also Kinderlieder eigentlich, ja. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt die Tante aus Marokko und die kommt heftig. Und das war tatsächlich okay. Auch, wir können ja beide gar nicht singen.
Ja.
Und haben es tatsächlich dann in den Antenne Bayern Studios auch produziert. Mit dem Produzenten von Antenne Bayern und also wir haben gar nichts damit gemacht. Also es ist auch so witzig, weil das habe ich ja schon so oft in meinem Leben gemacht. Wir haben einfach so einen Mali-Song gemacht, es gibt auch kein Cover, es gibt gar nichts dazu und dann hatten wir den. So,
aber
haben
manchmal
wir gesagt,
sind das wirklich die Ideen, gerade bei solchen abgehen. Sachen.
Ja, ja,
und wenn du jetzt heute den passenden Künstler dazu findest, ja. Dann feiert er das und dann geht das viral. Und das ist, kann
ja, Mensch, manchmal sein. Jetzt denke ich mir gerade, hätte ich zu dich damals angerufen.
Kann sein, dass die Sachen 5 Jahre oder noch länger in der Schublade
liegen. Ich kann dir den zeigen. Also ist äußerst schlecht. Also da hat auch Autotune nichts mehr tun können.
Wer weiß, vielleicht kriegst du dann auch eine goldene
Platte. Und hier diese heiße Milch mit Honig, sagt ihr auch was, war doch jetzt auch auf Mali ganz...
Ja, genau.
Und das ist von Gerrit. Und,
krass.
Und von dem Kollegen von ihm von Antenne Bayern. Das war die Idee und die haben sie irgendwie gespielt und das ist, glaube ich, Lorenz Büffel hat es gemacht. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht
hat.
Ja, und so, also das muss man auch dazu sagen, es ist wirklich ja schwer. Ich glaube, wir tun uns ja auch leicht, wir beide jetzt. Ne? Ich meine, wir machen das jetzt beide seit vielen Jahren. Da ist immer leicht zu sagen, die Branche ist ganz klein. Aber es ist natürlich ultra schwer, in diese Branche reinzukommen und das finde ich auch immer so wichtig, in dem Podcast zu sagen, die Leute denken immer so, ja, da sitzt der Zwetschge und dann ruft er da irgendwie eine Schauspielerin an oder einen Schauspieler und dann kommt er zu dem in den Podcast, das ist ja leicht. Naja, das sind halt 20 Jahre Kontakte, ne? Also das ist ja alles und deswegen frage ich auch so,
eine Reichweite aufgebaut.
Ja, und wie so. Startet das auch genau. So, weißt du, weil irgendwann ruft mich halt der Ike an und sagt, ich habe jetzt einen Künstler für dich beim ersten Mal und dann denke ich mir, was ist das für ein Vogel? Und aber beim 10. Mal sage ich halt, den nehme ich, weil das passt. Ne?
Ich hatte eben den Vorteil, das war wirklich so, dass die Quote, also ich sag mal, dass du immer was zu erzählen hattest bei den Künstlern. Also bei Matze war es dann eben das Hausparty-Ding mit Antoine. Und bei Nico war es dann eben so, dass er dann einige Songs für Matze ja gesungen hat. So, wir haben ihn dann auch immer mitgenommen. Also da hat Matze aufgelegt und Nico hat dann ein paar Songs dann im Club dann gesungen dazu. So waren so die ersten Dinger. Und dann haben wir die erste Nummer, die Solonummer gemacht irgendwie. Und dann hatte ich eben auch Radio, weil du das gerade ansprichst. Das ist ja auch nicht so einfach, da irgendwie ranzukommen. Und das war wirklich nervig, weil dann irgendwie, ich habe so diese Mails dann zurückbekommen, so, ja, klingt wie Backstreet Boys, wie eine Boyband und also diese ganze Krams. Und ich dann so, ja, sag mal, hast du dir das überhaupt angehört? Das ist ja nur eine Stimme und dann war es wirklich so ärgerlich.
Also auch viel, das finde ich auch wichtig, immer zu sagen, du hast viel, viel, viel machen müssen und sehr viele Absagen auch eigentlich.
Ja, ja, also das Witzige ist, also selbst Tom Bohne, also der jetzt Nico Santos feiert, also der hat ihn damals bei mir abgesagt. Also sozusagen, das war dann wirklich so, habe ich auch, glaube ich, die Mail, finde ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwo. Aber das war auch so. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich muss es anders angehen. Ich spreche mit den Radiosendern, aber nicht mit den Musikredakteuren, sondern mit den Geschäftsführern. So, und dann habe ich eben mit denen gesprochen und habe gesagt, okay, finden wir irgendeinen Weg. Also ihr habt ja Stadtfeste, sozusagen, ihr braucht da ja Künstler und vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen, dass ihr den Sänger bekommt für günstiges Geld und dafür spielt ihr ihn, sozusagen. Also solche Sachen waren dann irgendwie auch, die man dann so Deals eben macht und gucken muss, dass man weiterkommt.
Aber es ist ja nicht nur Deals, die du auch machen musst, das stelle ich mir auch schwer vor, du musst ja dem Künstler, weißt du, es ist ja so ein... Also man muss einfach unglaublich dranbleiben und jetzt musst aber du ja als Booker oder Manager dranbleiben, aber den Künstler musst du ja auch irgendwie am Ball einfach halten, ne? So.
Genau.
Und das ist ja auch so, die arbeiten ja noch irgendwas anderes davor, ne? Die müssen ja auch normal arbeiten. So.
Genau, also Nico hat, glaube ich, zu der damaligen Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, ob er da noch in dem Hotel gejobbt hat irgendwie so nebenbei auch. Irgendwie Matze hat ja auch eine Ausbildung in der Zeit gemacht zum, ich glaube, Verlagskaufmann, also er hat ja so einen Musikverlag richtig gelehrt. War auch geil, weil wir ihn dann so, ich hatte ihn dann so viele Bookings schon besorgt, dass er sogar mit seinem Ausbilder dann gesprochen hat und gesagt, du pass auf, kannst du das Ausbildungsgehalt lassen wir weg, aber dafür kriege ich den Freitag frei, sozusagen. Und da haben die natürlich gesagt, ja super. Und er konnte dann eben immer freitags auflegen, weil ich ihn da immer verbucht habe. Und hat natürlich dann mehr Geld schon mit dem Auflegen verdient, wie mit seiner Ausbildung.
Ja,
und ja, und das ist, also ich glaube generell ist es schön, wenn du so anfängst, also gerade diese beiden Künstler wie Matze und Nico sind auch sehr dankbare Künstler am Anfang gewesen, also es war wirklich so, ja, das war so ein Teamding. Also das hat für mich, weil vorher war es immer so, ja, Fighten und Ellbogengeschäft und so, das ist wirklich schade, also dass es so ist, weil ich glaube, wenn du das größer denkst und teammäßig, also mein Vorbild war immer so Moses Pelle mit 3P damals, weil das war für mich gefühlt, also ich hatte ja keine Insiderwissen, aber ich habe immer so gedacht, ey krass, da gibt es eine Sabrina Setlow, da gibt es einen Xavier Naido, dann gibt es noch den Rapper und den Sänger und irgendwie machen die alle immer was zusammen und pushen sich alle so gegenseitig. So
eine Gang einfach.
Genau, und das fand ich eben krass so, ne? Und das war immer so mein Traumgedanke, so ey, sowas zu haben. Gab es in einem anderen Bereich, so ein bisschen popmäßig, war das die Booyah Family, wo damals dann ja so Nana, Papa Bear und so diese ganzen Jungs da waren, da war das auch so, Toni Kutura war es, hat auch die gleiche Frisur übrigens wie wir und ja, das war immer so Vorbild, so ein Gedanken, so eine Crew aufzubauen und dass sich alle gegenseitig unterstützen, um hochzukommen und ich glaube, also das war für mich, also durch Matze, weil er einfach auch so ein Mensch ist, auch so ein Gamechanger, wo ich gesagt habe, okay, krass. Vielleicht hat er mir das sogar unterbewusst mitgegeben, so diesen Teamgedanken, so, weil vorher war es so hart, irgendwie irgendwo hinzukommen und irgendwas zu machen. Und dann habe ich ihm gemerkt, ey geil, du gönnst dem das und du gönnst, obwohl du noch selber nicht viel hast, sozusagen, aber dann passiert was und dann ist so eine Energie entstanden. Und dann plötzlich, wie gesagt, dann kam eben die Situation, ich hatte Nico unter Vertrag, Matze hat mit Topic Kontakt gehabt und hat dann.
Also Topic hast du mir auch geschickt, sagt mir gar nichts.
Jetzt ehrlich, boah, krass, Alter, das ist ja so gerade einer der angesagtesten Welt-DJs überhaupt. Also der hat ja diesen Breaking Me-Hit gehabt, diesen Monster-Hit mit, ich glaube, über 1 Milliarde und irgendwas Streams. Also,
ich merke auch, wie ich raus bin aus der Nummer.
Ja, ja, und so. Und der hat dann jetzt auch wirklich mit ATB, also Monster, also nur noch Monster-Hits. So, also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob er aktuell vom Streaming sogar krasser im Moment ist, wie Robin Schulz oder Felix Jähn oder so, weiß ich jetzt nicht, aber ist schon krass im Game und legt auch international überall auf. Und das war eben auch so witzig, weil Matze dann wirklich für ihn so einen Drop gebaut hat und Matze hat dann gesagt, du pass auf, ich habe da einen Sänger, vielleicht schreibt er einen Text da drauf. Und das war dann der Hit Home, der ja auch überall von Nico und Topic dann Nummer 1 Hit war auch Gold und Platin in Deutschland gegangen ist, sogar Platin in Australien dann, keine Promo gemacht, irgendwie ist das Ding darüber gewandert und ist ein Erfolg geworden, ist auch geil.
War aber scheiße, jetzt noch rüberfliegen immer, ey.
Genau, also das Topic musste das dann mal machen irgendwie so, um da ein bisschen Promo zu machen, aber es war dann wirklich so, wo du gemerkt hast, das Team wurde größer und alle haben immer irgendwie an sich geglaubt und sich gegenseitig geholfen. Und ich glaube, deswegen ist dann auch alles so entstanden. Also dann auch, wo Matze hat dann Nico mitgenommen nach Berlin, hat dann da Bizarre also und Joker F, das sind ja die Produzenten, die ihn jetzt auch noch produzieren und alles mit ihm machen. Bizarre ist übrigens der Sänger von STP, also das wissen immer viele nicht, sozusagen, die ja auch sehr erfolgreich sind. Ja, und hat die da hingebracht und hat immer auch gesagt, ey, ein krasser Sänger, guter Songwriter auch. Ja, und dann haben die auch irgendwann an ihn geglaubt. Und dann war natürlich der Hit Home da und dann ging natürlich alles relativ schnell. Dann hat sich alles irgendwie überschlagen. Plattenfirmenangebote und alles Mögliche. Und ja, und ich bin jetzt nicht, sage ich mal, der FC Bayern im Management. Da gibt es immer noch andere. Aber ich bin froh, dass ich in der Bundesliga spiele und vielleicht auch manchmal in der Europa League. Und das freut mich dann schon, aber...
Aber warum endet sowas? Also sind Verträge, sind Laufzeitverträge oder?
Nee, da war es wirklich so, dass ein Angebot vom noch größeren Manager kam, sozusagen. Und die natürlich auf ihn aufmerksam geworden sind durch Home. Und ja, und ich bin dann auch... Natürlich tat es mir einerseits weh, aber ich will jetzt auch dem Künstler nicht im Weg stehen. Und wir hatten dann ein gutes Agreement, dass ich das Live-Geschäft weitermachen konnte, sozusagen. Und
aber
ja.
Auch mit Nico zum Beispiel.
Das war mit Nico, also die Situation mit dem Live-Geschäft, da war das okay. So, dass dann ein größerer Manager kam und so wegen dem Hit eben und dann.
Da sagen die halt auch so, Mensch, ich habe Fernsehkontakte oder weiß ich nicht.
Nee, die haben dann einfach natürlich auch ein bisschen mehr Geld gezahlt. So, also die haben dann natürlich auch gesagt, wir investieren das und das. Und das ist jetzt nicht so mein Game, dass ich so sage, also ich habe immer so ein Budget, das war bei Nico auch so, wo ich sage, weil es ist ja mein Geld, was ich im PM verdient habe bei Marcel sozusagen und was ich dann investiert habe.
Aber erzähl mal, das verstehe ich nicht. Also jetzt, du verbuchst jetzt einen Künstler an eine Disco, da kriegst du, der Künstler hat eine Gage und du hast den Fee oben
ich
drauf.
Ich krieg eine Provision. Nee, nicht oben drauf, sondern inklusive. Mache ich es zumindest immer.
Ja, okay.
Damit der Kunde weiß, mit was er rechnen kann. Weißt du, weil ich finde immer krass, wenn du dann irgendwie, du hast die Gage, ja, und dann kommt da noch 20% rum drauf.
Also die Venue kriegt einen festen Preis und da ist der Künstler mit drin, du hast einen Deal mit dem Künstler.
Genau.
Und jetzt investierst du aber von deiner Provision quasi wieder was in den Künstler, oder?
Genau, weil wenn ich Manager bin, also wenn ich Booker bin, dann mache ich das nicht, weil dann ist es ja meine Arbeit zu tun.
Also sozusagen. Booker ist reiner Makler eigentlich, oder? Ich habe einen Pool an Künstler, ich habe einen Pool an Dinge.
An Veranstaltern, ja genau. Und dann entwickelst du natürlich, also ich bin so jemand, der natürlich so ein bisschen, weil ich es ja verkaufen muss, entwickle ich auch immer gerne, wenn die Show nicht perfekt ist, natürlich die Show mit dem Künstler auch ein bisschen, weil ich weiß ja, was ich verkaufen muss, sozusagen. Und wenn das nicht geil ist, dann kriege ich auch kein Rebooking. Also das heißt, dass der Kunde die nochmal bucht oder empfiehlt. Und deswegen will ich natürlich immer die Show auch geil. Dass die gut ist. Und das ist dann so meine Philosophie immer, dass ich dem Künstler auch da ein bisschen helfe, weil natürlich jeder Künstler hat ja meistens immer so ein Umfeld. Die sagen alle immer, ja, wenn es funktioniert so, du bist der Geilste und du bist der Beste. Da sagt ja keiner mehr irgendwie eine Kritik, weil ey, dann wäre ich ja vielleicht raus. So, ich bin da ein bisschen anders, weil ich immer denke, das bringt dem Künstler gar nichts, wenn ich ihm im, auf Deutsch gesagt, im Arsch krieche.
Ja, gar nichts.
Sondern ich muss ihm auch Kontra geben und sagen, weil ich will ja, dass es noch geiler wird, also noch erfolgreicher. Und dann musst du auch mal Sachen ansprechen, die vielleicht nicht so toll für einen Künstler sind. Und das ist dann, glaube ich, so als Booker, wo du das entwickelst und das natürlich den Künstler verkaufst an Veranstaltern und anbietest an Festivals irgendwie und ja, guckst, was du machst. Und als Manager ist es natürlich ein grundlegendes Ding. Da kommt ein guter Sänger und dann entweder entwickelst du gemeinsam eine Strategie und sagst, okay, wo willst du hin? Ist das, gibt's einen Markt da draußen überhaupt dafür? Können wir das umsetzen? Und dann investierst du Geld. Aber dann hast du auch einen anderen Share. Also dann bei mir ist eh so, dadurch, dass ich Manager und Booker in einer Person bin, ist eben ein anderer Share, wie weil normalerweise, wenn du eine Booking-Agentur als Künstler hast, dann gibst du den zwischen 15% und 20% ab und dann hast du noch ein Management, auch nochmal 20%. Das heißt also, du hast dann schon mal 40% im höchsten Fall, die weg sind von deiner Gage. So, und bei mir ist es eben so, weil ich beides in einer sind, sage ich dann immer so, ich nehme 25 und dafür hast du aber 15% alles mehr. So, und ich glaube, ich kann es dann noch besser verkaufen, weil ich natürlich auch alles weiß, was im Hintergrund passiert, weil früher, wo ich bei einer großen Konzertagentur mal war, da mussten mir die Manager immer die Infos geben und das haben die natürlich nicht gemacht, weil die denken so, es läuft ja von selber und oder weiß ich nicht.
Du musst immer hinterherlaufen. Also.
Genau, du musst eben hinterherlaufen und dann musste ich erfahren, dass der Künstler jetzt gerade so wie Echo Fresh, der sitzt dann bei TV Total. Das habe ich aber gar nicht erfahren. Das habe ich dann irgendwie erfahren durch Internet.
Ja, und das finden die alle geil, die Diskos
genau.
Und so. Ne?
So, und dann habe ich natürlich diese Info und weiß, hey, da kommt ein neues Album oder der sitzt jetzt da und da und macht da und da mit. Und dann rufst du natürlich an, so wie bei Marcel und sagt, ey du, pass auf, Echo ist jetzt am Samstag bei oder weil auch immer bei TV Total zu Gast, dies, das, das und das passiert auch noch. So, dann findet ja der Kunde auch geil, okay, cool, da geht ein bisschen was und den kennt man irgendwie. So, und dann kaufst du den natürlich eher wie jemand, der irgendwie einen alten Hit hatte und wo du weißt, okay, da gibt's aber jetzt schon 30 andere, die einen neuen Hit haben. Und das sind immer so die Sachen, wo du es rausziehen musst. Was ich schade finde, weil das ist eigentlich die Aufgabe eines Managers. Wenn du ein Team hast, du musst den Booker mit Munition füttern, damit der auf die Kunden sozusagen losgehen kann und sagen kann, ey, mein Künstler ist da, da, da und da und hat den und den Hit oder ist da in den Charts, läuft so und so viel im Radio. Also ich habe mir wirklich auch die Station-Charts dann rausgeholt von verschiedenen Radiosendern, also wie Fantasy, alles Mögliche, geguckt, wo ist der Song platziert und habe dann in der Region auch Veranstalter oder Diskotheken angerufen und gesagt, ey, der ist bei euch auf Platz 5 in dem Stadtradio bei euch. Das heißt also, die Nummer läuft da irgendwie 10-mal irgendwie oder noch manchmal waren es, früher waren es mehr Plays. So, das heißt also, irgendwer muss es ja bei euch hören und kennen.
Ja.
Macht Sinn vielleicht, dass ihr den mal bucht.
Aber also du bist ja allein, oder?
Ja, also ich bin so ein One-Man, aber hab natürlich jetzt im Büro jemand, der so ein bisschen Buchhaltung macht und so
den ganzen Kram. Ich stell's mir, Also ich finde es immer ganz interessant, weil es wirkt so vielfältig, das sind Dinge, die mag ich ja so, aber ich stelle es mir dann immer so, also ich frage mich dann immer, wie machst du das? Also, weil in meiner Welt wäre das natürlich jetzt alles sehr, technisch
gesehen. Du willst es krass optimieren.
Ja ich glaube, also ich denke mir
wäre ja auch geil, deswegen haben wir ja gesagt, müssen wir danach nochmal reden. Mal
quatschen. Nee, weißt du, also bei mir ist es zum Beispiel so, also nur mal Podcast-Situation. Ja. Ich habe eine interaktive Karte, wo ich jeden Gast, der hier sitzt, eintrage.
Ja.
Einfach nur, und das ist ja das genau das, was du eigentlich brauchst. Also ich habe eine Karte und wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, dann schaue ich auf dieser Karte und dann sehe ich sofort, das sind ja 3 Leute, die schon bei mir im Podcast waren und dann kann ich die besuchen.
Ah, krass. Okay.
Und das ist ja das Ding. Und jetzt
ich habe das im Telefon in meinem Kopf und fahre hin und denke mir dann so, ah krass, ich fahre gerade am A7 vorbei, dann schicke ich dir eine Sprachnachricht.
Das meine ich ja eben. Ja, so. Aber weißt du, also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, da auch so einen Druck drauf zu kriegen. Weil also du bist jetzt wahrscheinlich auch nicht der Dude, der das Mods Newsletter-System hat und so. Aber bei mir würde das alles...
Das mache ich gar nicht. Weil da, ich finde, also es haben viele Agenturen machen das. Und ich finde es eben schlimm, wenn du so eine unpersönliche Nachricht bekommst. Oh. Finde ich eine Katastrophe, weil in der also früher waren die schon schlimm, jetzt ist ja glaube ich noch schlimmer, wenn du so WhatsApp-Nachrichten kriegst, wo dann alles drinsteht und auch monsterlang. Und da denke ich mir dann so, ey, da ist noch nicht mal eine Ansprache, so wie, hallo Ike, guck mal, oder hey, wie geht's dir, guck mal. So, sondern das ist einfach Massenmail rausgehauen und ich mache das wirklich so, dass ich die Leute dann anschreibe irgendwie und sage, hey, wie geht's dir, so, ne, dass die Leute auch immer, das hat ja Marcel auch immer so schockiert, weil es war immer so, dass Marcel hat dann immer gesagt, boah, du Ike, habe ich gar kein Geld für. Und da sage ich, weil er sagt, es läuft nicht so gut, ne? Und du kennst ja Marcel. Und dann sage ich, fährst du immer noch den R8? Er so, ja. Und warst du auch wieder auf dem Schiff? Hm? Okay. Und dann sagt er so, dass du dir das alles merken kannst. Und das ist eben so bei mir im Kopf, dass ich natürlich von gewissen Kunden so weiß, was sie so machen.
Aber weißt du, das ist jetzt die Mischung. Also das ist zum Beispiel was, was mich richtig abfuckt, diese, ich sage immer, diese CRM-Luder. Michaela ist meine Ansprechpartnerin bei American Express und die ruft mich jedes Mal an und fragt mich jedes Mal die gleichen Fragen und ich weiß halt, die Alte, die weiß überhaupt gar nicht, wer ich bin. Die hat halt in ihrem scheiß CRM-System stehen, das fahren sie, das war früher auch bei Banker so, ja Mensch, Herr Zwetschke und der Range Rover und so. Und dann sage ich so, Digga, den Range Rover fahre ich seit 10 Jahren nicht mehr, woher solltest du das auch wissen? Aber wenn man das jetzt schlau kombiniert, also weißt du, das, was du jetzt ja... Also ich glaube, da wäre ein Riesenpotenzial drin. So, wenn du so sagst, Mensch, jetzt nehme ich mal Datenbasis, zum Beispiel auch Radio. Ne? Das kann ich ja heute Datenbasis machen. Ich kann mir ganz einfach Radioplay-Statistiken einkaufen heute, schieb die in eine KI rein und sag, so, jetzt habe ich einen neuen Künstler, der heißt so und so, jetzt gib mir mal alle Radiosender. Und das ist ja schon crazy. Also ich kann das einfach reinschieben heute, die Daten. Man kann sagen, jetzt gib mir alle Stationen in Deutschland aus, die den Song mehr als 5-mal die Woche spielen. Zack, jetzt machen wir eine interaktive Google Map da draus. Zack, jetzt machen wir eine Routenplanung. Welche Route würde denn Sinn machen? Und so weiter. Ne?
Also es gibt eben so Überwachungsprogramme schon irgendwie, die dann angeschlossen sind. Ich glaube, einmal ist Music Trace heißt es und dann gab es nochmal so Music DNA, hieß es auch nochmal. Und da kannst du schon überwachen, wie der Song gespielt wird und wo und wie oft. Also das machen die Radiopromoter meistens, damit sie ja wissen auch, wo geht was. Dann kriegen wir auch so einen Bericht zugeschickt, dass du das weißt. Aber diese anderen Sachen, also es gibt so viele. Ich habe gestern ein Tool gekriegt, also was heißt ein Tool, sondern eigentlich ein Screenshot. Da waren Sachen drin und da habe ich mich gefragt, krass, woher hat er die Daten her? So, also und da habe ich gedacht, wie geil ist das? Also dass das natürlich jetzt geht. Ich bin natürlich noch mal, ich sag mal so ein bisschen vielleicht ein analoger Typ. Also das Telefon ist so mein Business, ne? WhatsApp und so eine Sachen. Aber es gibt ja jetzt so viele Tools, die meine Arbeit wahrscheinlich ein bisschen erleichtern würden. Und das, was vielleicht meine Stärke ist, dieses Anzünden, persönlich mit Leuten reden und motivieren, dass sie an was glauben und natürlich irgendwas auch tun. Das kann, glaube ich, eine KI noch nicht, aber ich glaube, sonst gibt es da super viele Sachen, die mich aufhalten.
Ich finde auch super wichtig, dass man da so einen Schnitt zieht. Also wir machen jetzt gerade was auf unserer Webseite. Wir machen das jetzt ganz sichtbar, dass wir natürlich hier auch mit KI arbeiten, weil wir haben eigentlich 50-50 Anfragen, die bei uns reinkommen. Arbeitet ihr mit KI und dann gibt es nur so entweder die, die es gar nicht wollen oder die, die sagen, wir wollen nur noch eine Agentur, die mit KI auch arbeitet. Und das hat sich schon gedreht. Also ich würde sagen, 90% der Anfragen, die nach KI fragen, wollen jetzt jemanden, der mit KI arbeitet. Aber ich finde es eben ganz wichtig und ich habe da vorgestern Abend habe ich mir ewigen Text losgeleiert, manchmal habe ich so einen guten Drive für Texte schreiben und habe dann einen sehr, sehr langen Text geschrieben und dann machen wir jetzt eine Landingpage dazu, wo wir auch erklären, wie wir KI einsetzen und ich finde es unglaublich schwer, den Leuten auch beizubringen, dass nicht alles mit KI geht und es ist super, super wichtig, diesen Fokus auch zu halten und zu sagen, schau mal, wir nutzen KI als wahnsinnig gutes Werkzeug, wir sind da First Mover, weil es gibt ganz viele Videos von mir auch bei TikTok, wo glaube ich manche denken, dass ich KI-Gegner bin, also die werden wissen, was ich den ganzen Tag mit KI mache, das ist nicht normal, wir haben ja mittlerweile so eine KI-Sprechstunde, wo ich einmal in der Woche meinem Team zeige, was jetzt gerade wieder alles abgeht, aber ich finde es so wichtig zu sagen, wir nutzen dieses Werkzeug und lassen uns unglaublich viel zuarbeiten und am Schluss entscheiden wir mit unserem Kopf, mit unserem Herz, mit unserem Bauchgefühl, mit unserer Expertise aus der Branche. Und dann wird es richtig fett. Weil dieses Mittelmaß, was die KI heute raushaut, das kann ja jeder Depp draußen machen, weißt du so. Aber wenn ich jetzt das quasi kombiniere und sage, wo sind denn meine Superstärken, wo sind meine Superpower? Der Ike, der ist super gut mit Menschen, der hat ein wahnsinniges Netzwerk. Und wie kann ich daraus jetzt, und das finde ich eben so interessant, darauf fokussieren wir uns bei Zwetschke ausschließlich, wie können wir die KI jetzt nutzen für Dinge, die der Kunde sonst gar nicht machen hätte können? Weil sie nicht bezahlbar ist. Mehr Auswahl, mehr Datenbasis, mehr, schau mal, hier hast du 5 Visuals, die haben wir uns so mal gedacht, die haben wir mal schnell angelayoutet mit KI. Das war ja früher nicht möglich, ne?
Ja, aber da habe ich jetzt auch schon so eine Erfahrung gemacht, dass mir dann irgendwie eine Plattenfirma so Vorschläge geschickt hat für, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar der Text war fürs Best-of-Album, was ich dir mitgebracht habe von Stereo. Und da war wirklich dann so, dann waren so Bilder also drin, aber das waren nicht die Jungs. Und ich denke mir so, warte mal, das ist unsere Plattenfirma und die haben mit uns 3 Alben rausgebracht und irgendein Praktikant hat sich da oder wer auch immer da hingesetzt und hat uns dann einen Vorschlag gemacht. Ne? Und dann, pass auf, der härteste Satz, jetzt ich drop jetzt hier wirklich, war am Ende, makes Derek great again. Und da habe ich mir gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Vor allen Dingen so, du hast 3 Top-10 Alben in Folge. Was willst du noch greater machen? Also okay, Platz 1, so weißt du, geht. Und da habe ich dann...
Das ist so ein typischer KI-Satz, weißt du?
Genau. So, und da habe ich dann so gedacht, okay, und das finde ich dann eben so, wie du sagst, also man muss da, glaube ich, also ich mag es zum Beispiel Vielleicht kannst du dafür auch was sagen. Ich höre lieber Leuten gerne zu, wenn sie es mir erklären, über eine KI. Also ich bin so total der Hörbuchtyp und
ich auch, ich kann auch nicht lesen.
Weil lesen, also leider Gottes, ich bin jetzt 52 und habe jetzt seit anderthalb Jahren eine Brille.
Ja.
Und das ist für mich crazy. Also das ist erstmal so, dass ich brauche jetzt eine Brille zum guten Lesen.
Ich suche diesen Text jetzt raus, weil ich muss dir da echt, und das ist wirklich so, also wie gesagt, ich habe da manchmal so Tage, also das ist auch was ich gelernt habe im Leben. Ich höre viel mehr hin, was kann ich jetzt heute richtig gut? Und das ist ein wahnsinniges. Schau mal, meine Freundin hat mich letztens so gefragt, siehst du das, was du alles machst, eigentlich so als abgeschlossene Dinge? Dann habe ich die Frage gar nicht verstanden. Dann sagt sie so, naja, also jetzt hast du 7 Unternehmen, ja. Und dann machst du den Podcast und dann gehst du aus dem Podcast-Studio raus. Also jetzt heute zum Beispiel, ich hatte jetzt heute, glaube ich schon, wir haben angefangen so 12 Uhr, hatte ich schon 6 oder 7 Termine. Und sie sagt, sind es so einzelne Inseln? Das ist was ich gar nicht verstehe, sondern also es ist so ein Flow, es flowt so durch, gell? Und da finde ich enorm wichtig auch zu sagen, habe ich heute so einen Tag, wo ich gut schreiben kann? Und da höre ich dann immer drauf. Und das war eben vor 2 Tagen so. Und dann
aber das machst du nach Gefühl. Also nicht, dass du es dir vornimmst, sondern...
Ja, voll. Und es ist so ein Privileg, das machen zu können. Ne? Also es ist eine wahnsinnige Freiheit, die
ich da sagen, dass da entsteht, glaube ich, Kreativität.
Ja,
wenn du einfach dann nicht diesen Zwang hast, sondern also der Luxus natürlich, sich auch Zeit zu nehmen in der heutigen Zeit, ne? Sozusagen, wo man sagt, ich mache jetzt mal das.
So, ja, also stelle ich mir in deinem Job auch schwer vor. Weißt du, das ist ganz, ganz interessant. Ich stelle mir das so, ich bin ein wahnsinniger Freiheitsmensch. Und die Musikbranche, das wirkt immer alles so frei, aber ich glaube, es ist gar nicht frei. Ich meine, es gibt Termine, du musst dann und dann da und da, und dann fliegt dein Flieger, dann ist das. Und es wirkt so, Künstler, hey, cool, und jetzt sind wir unterwegs, auch wenn ich Videos von dir bei Instagram sehe und dann Bühne und keine Ahnung.
Das
und ich
denke mir
so,
Digga, aus,
der Alte hat richtig Stress gehabt.
Das ist die Welt und jetzt ist es gerade auch so, weil wie gesagt, ich hatte es dir ja vorhin ja kurz erzählt, also jetzt dieses Timing, weil wir eine neue Nummer draußen haben mit den Jungs, mit Steric und mit Lena, ist jetzt so, dass du am Samstag eine Live-Sendung hast, dann hast du natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, die arbeiten ein bisschen anders, ne, noch so strukturierter, noch langgezogener, wie es eigentlich sein muss. Dann geht es gleich weiter um 22.30 Uhr nach Mainz ins Hotel. Dann hast du so 5 Stunden Schlaf, dann bist du wieder bei einer Probe. Und dann am Dienstag muss ich schon nach Palma fliegen. Das hört sich immer so an. Ich habe das vorhin auch jemand erzählt. Boah, das ist ja total geil. Aber diese Organisation, die Flüge alle zu buchen, weil wir dann in Palma rauf müssen, dann spielen wir auf dem Schiff mit anderen Leuten, dann in Barcelona, da haben wir dann mal 4 Tage Ruhe, in Barcelona runter. Und dann wird es aber die nächste Woche krass, weil du dann ich glaube, Dienstag rauf, Donnerstag runter, Freitag woanders spielen in Deutschland. Und das ist dann so, also ich glaube, der Reisestress ist der schlimmste. Also diese Events an sich und für mich auch die Planung oder das Verkaufen des Künstlers, ich mag das. Also und das kannst du auch, glaube ich, multiplizieren. Du kannst mehrere Künstler verkaufen, weil jeder Kunde will ja was anderes. Also ich habe jetzt, weiß ich, ein Stadtfest, da passt eher das hin oder du hast jetzt irgendwie ein cooles Festival, da passt der eher hin. So, das sortiert sich dadurch schon, glaube ich, ein bisschen aus. Aber dieser Reisestress und diese Planung und diese Strecken, die du fährst, das, da vergeht so, also wir hatten das letzte Woche, glaube ich, da sind wir für einen 12-Minuten-Auftritt 770 Kilometer nach Hamburg gefahren, in der Barclay Arena. Und da habe ich mir so gedacht, okay,
bitte. Ja, da haben wir noch geschrieben, genau.
Ja, bitte lass uns beamen. So wie bei Raumschiff Enterprise, dann wäre alles geil.
Ja, ich finde es auch teilweise, ich habe das ja auch, ich habe ja auch so Termine, weißt du, und dann will der Kunde, ja, er will uns aber persönlich kennenlernen. Ich bin da mittlerweile auch so, das geht auch bei Musik nicht, aber ich bin da mittlerweile auch so, dass ich so sage, nee, also wenn ihr wollt, dass ihr für ein persönliches, ihr könnt ja herfahren. Das sage ich, wenn ihr 7 Stunden hierher fahren wollt, um uns eine Stunde kennenzulernen, wo es auch keinen, also zum Beispiel ein Workshop, der macht nur am Tisch Sinn. Also machen wir ganz ungern so digital, ne? Aber also wenn dann die Leute sagen, für eine Angebotsbesprechung, also sehe ich gar nicht, sehe ich nicht. Okay. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf.
Ja.
Ist auch Wertschätzung der Zeit so und so, weißt du?
Ja, ich bin immer noch so ein Typ, ich glaube, wenn du, egal bei wem, also jetzt natürlich nicht bei kleinen Sachen, aber bei größeren Sachen, dieses Persönliche, also ich habe das ja gemerkt in Corona mit Zoom so, ne? War schon gut, dass man sich sieht, weil du, glaube ich, dann nochmal so die Ausstrahlung und die Aura auch merkst, wie also, derjenige das...
Ich glaube, das merken wir jetzt auch, ne? Ja. Also ich meine, ich habe jetzt viele Videos von dir gesehen auf Instagram, aber persönlich ist ganz anders. Ganz anders.
So, und das ist, glaube ich, dann irgendwie, wenn du persönlich denn da sitzt und diese Energie rüberbringst, wie wichtig dir dieses Thema ist oder der Deal oder was auch immer, so, dann kannst du Leute, glaube ich, nochmal anders empfachen wie allein am Telefon.
Das ist auch das, wenn ich es jetzt gerade aufhab, mit KI und so, ne? Also, weil natürlich, was jetzt auch gar kein Problem wäre, Ike seine Stimme nehmen, hier aus dem Podcast, kein Problem, reinschieben bei 11 Labs und dann schicke ich dir Sprachnachrichten an alle Disco-Betreiber raus, wo du sagst, ey Marcel, hier ist Ike, du, ich habe wieder einen geilen Künstler für dich und so. Und die würden es nicht merken.
Krass.
Im ersten Moment. Wir haben ja was Evolutionäres auch in uns. Das ist immer so ein bisschen die gute Nachricht noch. Am Schluss merkt es doch jeder. weil es nicht ganz natürlich ist, weil es nicht ganz, irgendwas stimmt nicht. Und das ist ja so, Customer Journey ist ja ein Riesenthema im Marketing. Und das, wenn so abbricht, deswegen habe ich da auch so Kernsätze in meinem KI-Text geschrieben. So, ne? Was ich zum Beispiel unglaublich gut finde, ist kein Hype, kein Geheimnis, einfach gutes Handwerk plus alles, was unseren Kunden hilft. So muss die KI in Agenturen eingesetzt werden. Weißt du, bei uns in der Branche ist auch so viel so, ja, aber wie verrechne ich denn jetzt die Stunde noch an den Kunden, wenn ich viel schneller bin? Die denken da auf der völlig falschen Seite. Die wollen ja die Leute bescheißen. Die müssen da auf der Seite denken und sagen, ja, wenn ich jetzt diese Dinge schneller machen kann, was kann ich denn den Kunden möglich machen dank KI und meiner Expertise zusammen in Kombination, was gar nicht möglich gewesen wäre? Weil der Kunde halt nur ein Budget hat von 10.000 Euro und kann ich dem auf einmal was machen, was früher vielleicht 100 gekostet hätte. Oder wir auch heute in der Programmierung, wir programmieren teilweise Dinge, dass du früher warst du im Brainstorming zusammengesessen, hast du die Idee und hast gesagt, ja okay, aber kannst du vergessen. Du programmierst ja ein Jahr.
Das ist heute ein Prompt. Das habe ich immer gehört bei meinen Ideen, die ich mache, die ich dir nachher vortrage.
Ja, aber das ist mittlerweile schon eine andere Nummer. Ne? Oder was ich auch zum Beispiel auch richtig, das wird so unser Kernsatz in Zukunft bei Zwetschge auch sein, im Thema KI, wir lassen die KI mitdenken und entscheiden dann selbst.
Finde ich einen geilen
Satz. Und das ist es, weißt du? Ja. Am Ende des Tages, dieses Mittelmaß, das jetzt da jeder rausbolzt, das wird nichts kaputt machen. Mein Community Day ist erst dann in 2 Wochen, da ist auch großes Thema KI und so, die Agenturen, also. Ich habe heute das Intro, wir produzieren gerade das Intro von den Community Day und da ist auch drin, KI, wir werden alle sterben, wir sind alle arbeitslos. Dann habe ich dann auch in das Intro reingeschrieben, seit 2022 sind wir alle arbeitslos. Ja, was für ein Quatsch. Das kostet keinen Arbeitsplatz. Du musst halt die Entwicklung mitgehen. Das ist doch bei dir nichts anderes in der Musik. Wenn du jetzt heute das Gleiche verkaufen würdest wie vor 14 Jahren, würde dir keiner was abkaufen.
Ja, das Krasse finde ich mit KI, also weil wir haben natürlich eine andere Berührung. Also natürlich hast du Grafiker, die dann irgendwie das jetzt vielleicht schneller machen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn es geil aussieht, dann sieht es eben geil aus. Es darf nur nicht eben der Einheitsbrei sein. So finde ich gut. Aber du hast natürlich musikalisch, ist natürlich so viel KI-Songs jetzt irgendwie bei Spotify. Und ich glaube, viele, da haben wir immer das Thema, weil natürlich jetzt die großen Majors auch mit mir sprechen und sagen, wegen dem Katalog, wir müssen freigeben, damit die KI lernt und dies, das. Und da habe ich dann so immer noch ein bisschen Ängste, weil du baust ja eine Marke auf und auch irgendwie einen Charme, sei es in der Produktion oder sei es jetzt ein Sänger mit einer Stimme. Und da ist, glaube ich, so, da habe ich letztens erst, wie gesagt, auch mit den Anwälten der Majors, also mit Sony und Universal gesprochen und habe dann gesagt, wie ist das denn, also jetzt, Nico ist ja nicht mehr bei mir, aber ist eben ein erfolgreiches Beispiel, wenn jetzt alle möglichen, könnte man auch Mark Forster nehmen, egal wem, so, wenn plötzlich alle mit der Mark Forster Stimme einen Song machen können. Also du kannst jetzt einen Text schreiben für deine Freundin oder für deine Mutter zum Geburtstag und Mark Forsters Stimme singt das.
Ja.
Und jetzt gehen die ganzen Mark Forster Fans, gehen da drauf und machen damit Songs. Und jetzt bringt aber Mark Forster wieder einen total eigengeschriebenen Song raus. Und da habe ich Angst, wie viele Leute interessieren sich für diese Nummer noch, wenn sie die ganze Zeit Mark Forster benutzen?
Aber Eik, weißt du, die Frage ist die, also das ist auch das Wort Angst gesagt, Angst blockiert einen ja auch viel in so Sachen. Die Frage ist halt, wie lange kann man das immer aufrechterhalten? Also es ist wirklich gar kein Gegenwind, sondern das ist eher was, womit ich mich auch beschäftige. Mein Gefühl ist das, also ich habe noch nicht einen Suno-Song gehört, wo ich höre einen Suno-Song und denke mir, krass, für das, was da rauskommt. Ich habe zum Beispiel bei mir im Inner Circle, das ist so mein engstes Coaching, da war einer mit dabei, Manono, der hat auch ein Tonstudio, der ist in Fürth und der macht da mittlerweile viel so, ja, ich würde mal sagen, so Skizzen. Der kann null singen, der nimmt sein iPhone und macht der und dann sagt er, und das ist jetzt hier irgendwie auf Spanisch und mit türkischem Rap drüber. Ja. Und dann kommt da was raus und jetzt nutzt er das für seinen Produzenten als, und es ist ja nichts anderes wie in deinem Brainstorming, wie du gesagt hast, wo der Künstler irgendeine Kunstsprache erstmal irgendwas drüber singt, um in den Beat so zu kommen. Mhm. Aber was ich immer wieder feststelle, und das finde ich ein super spannendes Bild für KI oder echte Kunst, wenn wir jetzt mal über Fotos sprechen. Wenn du heute, wir haben kurz bevor wir hier umgezogen sind in die neue Agentur, habe ich die Mitarbeiterfotos genommen, das ist geil, muss ich dir zeigen, und hab da so Büstenbilder draus machen lassen, so historisch.
Ah, ne? Okay.
Und dann habe ich da in so alter Schrift daneben schreiben lassen, so kackst du wieder heftig einen raus. Und diese Bilder habe ich aufs Klo gehängt. Und da waren unsere Leute, auch die Girls waren da drauf und so in so mittelalterlichen Büstenbildern. So, und jetzt nimmst du so ein Bild, also ein gefaktes Ölgemälde. Und das machst du jetzt in Gemini oder in, also gut, Nano Banana oder bei ChatGPT ist da auch sehr gut. Und jetzt legst, und dann hast du dieses Bild. Und das liegt jetzt da mal als KI-Erzeugnis. Und jetzt hast du nebendran das gleiche Bild. Und das hat aber ein Maler mit Ölfarbe gemalt. Und jetzt kannst du mir doch nicht sagen, dass du irgendjemand auf der Welt findest, der diesen Unterschied nicht merkt. Schau mal, wir haben da jetzt ein Gemälde draußen hängen, hier zum Beispiel in der Agentur, das ist von Tommy Studio, den habe ich entdeckt auf so einer Kunstseite, der war dann noch ganz klein, das hat der für uns gemalt. Mhm. Das hat doch, allein wenn ich da davor stehe, hat das einen anderen Vibe, wie wenn ich mir das jetzt einfach mit KI generiere und mir von mir aus bei Poster XXL drucken lasse. Aber das, und das wird nie verloren gehen.
Aber ist es so, weil du es weißt?
Weil
wenn du doch jetzt einen Unparteiischen hinstellst und der beide Bilder hat und weiß nicht, ob das gemalt ist oder nicht, aber
das wäre eine interessante Marktforschung.
So, ne, wo man, weil.
Aber glaubst du nicht, wenn ich einen Suno-Song nehme, nehme ich einen Suno-Song und gebe den Straßenumfrage, ne? Mhm. Weißt du, das ist zum Beispiel was ich aus dem Marketing schon sagen kann: einen gut gemachten Flyer, handwerklich gut, und einen schlecht gemachten Flyer. Das war so früher die Disco-Zeit. Mhm. Konnte jeder, der auch sagt, ich habe kein Gespür für Marketing, also wirklich, es gibt also Leute, die können gar nichts anfangen. Und wenn du denen beides hingelegt hast, konnte dir die Person, die sagt, ich kann nichts mit Grafik anfangen, ich bin ganz anders denken, bin Zahlenmensch, konnte dir sagen, was besser gestaltet ist.
Ja, aber da ist ja, geht's ja so ein bisschen darum, wo du denn die Informationen, die da draufstehen, waren. Ich glaube, beim Bild, also wenn du jetzt 1:1 das Gleiche kopierst, und das ist ja bei der Musik auch so ein bisschen so, was wir auch merken, die KI hat einfach keine Grenze in der Stimme. Das heißt also, die kann alles singen. Also das ist crazy. Also die holt auch nicht Luft und so, ne? Und du hörst dann so Songs und denkst so, und dann weiß ich, also dann fängst du an. Okay, nie im Leben ist es echt, weil das hältst du nicht, diesen Ton im Studio. Oder wie oft wurde das geschnitten dann, weißt du? Also das ist richtig Arbeit. Und da ist eben so, ich weiß nicht, ob der Endkonsument dann, der nur Musik konsumiert, weil er ja Spaß hat beim Sport, Joggen, wie auch immer, Kochen, so, ob der dann da unterscheidet und sagt dann vielleicht sogar, also ich weiß, das war mit Nico nämlich damals mal so, wir waren, das war, glaube ich, sogar sein erster ZDF-Fernsehgartenauftritt, und er hat live gesungen. Und die ganzen anderen Acts nicht. So, und dann war, glaube ich, so gab es im Netz dann so, das hat aber nicht so gut geklungen. Ja, aber er hat live gesungen. Mhm. So, und ich fand das krass, weil er hat live richtig geil gesungen, sozusagen. Aber da merkst du eben, die Leute draußen empfinden das, dass das anders klingt. Und wenn es anders klingt, dann ist es nicht so gut. Und das finde ich eben schade, weil das macht ja oft den Charme auch aus, dass es anders ist.
Da bin ich 100% dabei. Jetzt wird es ja richtig interessant. Also, jetzt nehmen wir mal diese These. Die KI kann heute wesentlich besser singen als jede Sängerin, als jeder Sänger. Das ist Fakt. Und das ist ja das, was du auch sagst. Jetzt fluten wir den Markt mit KI-Songs. Mhm. Ich will gar nicht sagen hingerotzt, sondern mit guten KI-Songs. Jetzt entstehen da täglich, ich weiß gar nicht, ich habe das letzte Mal gesehen, ich glaube 260.000 Songs am Tag oder was?
Ja, es ist, also ich weiß das die Zahl, auf jeden Fall ist es crazy.
Also sechsstellig am Tag pro auf Spotify. Ja. Nur ab Uploads.
Ja.
Krank. Und es ist aber doch was wir jetzt allgemein merken, Social Media auch zum Beispiel, wird alles geflutet. Das ist übrigens eine der letzten Zahlen von meiner Zeit als Dozent. 12.000 Werbebotschaften am Tag pro Person. So, und jetzt werden wir da geflutet ohne Ende. Und jetzt gehen wir mal auf dieses Musikbeispiel. Jetzt haben wir 260.000 Songs am Tag auf Spotify, die neu reinkommen. Und jetzt sagen wir mal, das ist ja das neue Mittelmaß. Also diese Songs sind jetzt alle enorm geil und so. Es ist, was ich mir jetzt die Frage stelle, weil da bin ich 100% dabei, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und jetzt ist doch die Frage für die Musikbranche, genauso wie es für meine Agenturbranche ist, das ist ja nun mal da. Wir können die KI nicht verbieten. Wir können uns jetzt diese Verträge, wie du auch gesagt hast, man kann das alles lang vermeiden. Irgendwann wird man es nicht mehr vermeiden können. Weil brauche ich heute noch eine Plattenfirma? I doubt it. Ich kann jetzt einfach bei Suno reingehen, wenn ich ein bisschen auskenne. Ich kann heute was produzieren, dann kann ich das hochladen. Ich meine, der Podcast ist nichts anderes. Irgendwann setzt du dich rein, machst die erste Podcast-Folge und dann überlegst du dir so, naja, wie funktioniert das jetzt? Ja, und dann investierst du eine Stunde Zeit und dann weißt du, wie du das Zeug ins Netz kriegst. So. Was ist denn, und das ist immer meine Frage auch an meine Kundschaft, wenn die sagen, so Einzelhandel, das stirbt alles und so, sage ich so, ja, aber was macht ihr denn dagegen? Und es ist doch die große Frage, was ist denn in Zukunft das Unterscheidungsmerkmal? Und ich glaube, diese Leute, die sich auf Spotify einfach nur das Zeug reinziehen, und das haben wir ja jetzt alle auch gesehen, dieses Überangebot.
Übrigens, Spotify, die schlechteste Musikqualität der Welt, ne?
So, also, ja, und der allerletzte Drecksladen auch hinsichtlich für die Künstler, ist alles eine Katastrophe. Ich habe übrigens, leider kannst du heute bei Podcasts Spotify nicht außen vor lassen, aber ich nutze kein Spotify mehr. Ich bin bei Apple Music, habe ich in meinem Abo mit drin, muss man sich ein bisschen
genau.
Aber das finde ich schon einen interessanten Punkt. Was macht denn in Zukunft wann wird denn jemand ein Star? Woraus kommt es? Und jetzt finde ich es halt schon interessant. Es gibt ja trotzdem den Unterschied. Und ich habe zum Beispiel, wir waren eingeladen, wir haben damals viel für einen gearbeitet, der war bei der ARD relativ weit oben und der hat uns dann zum Echo eingeladen. Und dann bin ich da bei dem Echo zusammen mit meinem Prokurist, mit Markus, waren wir da eingeladen, haben uns beide noch einen schönen Anzug gekauft. Und dann ist da aufgetreten Bruno Mars und Adele, Rolling in the Deep. Mhm. Ganz neu.
Ja.
Schau mal. Das ist 15 Jahre her. Das geht, das reicht heute noch für eine Gänsehaut. Ja. So, und jetzt ist ja die spannende, das muss man in die Kamera zeigen. Ich glaube, kein Mensch sonst. Jetzt ist doch die spannende Frage. Da ist doch jetzt was, was keiner nachmachen kann. Und das war jetzt übrigens vorher auch, als ich das Intro von meinem Community Day das erste Mal gehört habe. Es kam heute aus dem Tonstudio und nach 10 Sekunden hatte ich Gänsehaut und gesagt, brauchen wir nicht weiterhören. Das ist es. Das ist es. Und es ist doch irgendwas, was noch mit uns Menschen irgendwas macht. Warum wird dann jemand ein Star? Und darauf muss ich mich doch jetzt eigentlich in der Musikbranche in Zukunft konzentrieren. Weil es bringt mir ja gar nichts, wenn ich jetzt eine Live-Veranstaltung habe und dann stehen da 5.000 Leute, 10.000 Leute am Anfang, irgendwann stehen da 50.000 Leute. Und dann gehen doch Leute auf die Bühne und das ist, glaube ich, schon was. Und da hast du, glaube ich, auch du ein wahnsinniges Gespür dafür. Irgendwas ist ja anders. Also jetzt kann ich da jemand auf die Bühne stellen, singt sau gut und so weiter, aber das macht nichts mit mir. Und dann kommt so eine Adele, das war krank, die hatte null Star-Appeal. Null, die war auf dieser Bühne, die war relativ, man kann diesen Auftritt auch noch sehen, die war relativ starr da gestanden, da war nichts. Und in dem Moment, wo diese Spider-Cam wegzieht und über die Leute fliegt und sie dieses Rolling in the Deep raushaut, da war alles aus. Jeder hatte Gänsehaut in diesem Laden, aber die war ja noch nicht so ein Star. Und es muss doch jetzt irgendwas geben. Und ich meine, das machst du ja jetzt auch mit deiner Frau auch zusammen, ihr macht super viel Social Media. Ist das der Hebel, weißt du, auch zu sagen, Nahbarkeit, man muss authentisch sein, was ist es denn heute noch, womit man sich abheben
kann?
Also
weil du das ansprichst, ja, mit meiner Frau, da ist so, ich bin jetzt ja kein Social Media Experte, man arbeitet damit und da war es so, wo ich dann die Idee hatte, okay, wir machen irgendwas, um den Algorithmus anzuschieben, was also sie eigentlich nur machen sollte, aber sie brauchte natürlich einen Gegenspieler und sie ist jetzt natürlich eben bei mir. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das mal, weil eigentlich bin ich jetzt da nicht so Fan davon, dass du jetzt in der Öffentlichkeit da irgendwas machst. Aber wir haben jetzt auch Spaß dran gehabt. Und wir haben es eigentlich nur gemacht, um den Algorithmus irgendwie anzukurbeln, bevor eine Nummer kommt, sozusagen, damit nicht dann erst so, ha, jetzt haben wir einen neuen Song und dann muss es sich erst wieder aufbauen. Und deswegen haben wir es eigentlich so gemacht und wir haben natürlich selber dabei Spaß gehabt und haben auch jetzt super, also sie natürlich noch mehr, weil sie ja dann Fotos, Autogramme gibt bei den Auftritten. Ja, wir finden eure Videos total witzig und wir gucken uns das an und so. Also du merkst, dass die Sympathie denn da schon da ist, aber trotzdem ist natürlich nicht die Reichweite so da, wie du denkst, so okay, du hast dann irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt 600.000 waren irgendwie, die dann irgendwie da waren. So, aber du siehst eben, die Leute sind nicht bereit, vielleicht zu liken, geschweige denn zu kommentieren, aber alle gucken sich's an. Und das ist auch mal bei mir so witzig, also wenn ich irgendwo hinkomme, so hier Nils, wer heißt der Augsburger, der auch die, ja genau, der sagt nochmal, hier, guck mal, da kommt Mr. Goldene Platte. Und ich immer so, wie, woher weißt du das? Ja, ich sehe das immer bei dir. Und ich so, Digga, aber du hast es nie geliked. Er so, ja, aber ich krieg's mit. Und das ist ja immer das Witzige. Dass,
und das ist auch crazy, alle ja, sehen's.
Die gucken sich das an und geben aber nicht den Prompt so, ey, okay, das finde ich gut. Oder kommentieren so.
Aber ist das irgendwie ein, ist das so ein Zahn der Zeit auch? Ja, weißt du, das ist mir letztens aufgefallen.
Ich glaube, die Leute, was, also ich will das nicht jedem unterstellen, das ist ja immer das gönne ich dem den Like, so, weißt du, und ich bin zum Beispiel so, also ich habe Leute, das sind nicht meine besten Kumpels, sondern das sind einfach Musikkollegen und der kriegt eine goldene Platte, dann like ich das und schreibe drüber, Alter, Respekt oder so oder Glückwunsch, so, weil hey, das ist, ich weiß, was das für eine harte Arbeit ist, diese Leistung zu bekommen, dass du dann diese Auszeichnung bekommst und da ziehe ich mich nicht darunter, was zu schreiben oder zu
liken. Aber Mike, meinst du, dass das vielleicht, das ist nämlich ganz interessant, also das ist ja Neidfreiheit und da bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich auch neidfrei bin, aber vielleicht ist das, kommt mir jetzt gerade so, vielleicht ist das ein Erfolgsfaktor, weil ich kenne fast, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, wo du das gesagt hast, ich kenne fast nur Leute, die richtig erfolgreich sind, die wirklich auch gönnen können und ich konnte auch schon immer gönnen, wo ich nichts hatte, sondern konnte so sagen, schau mal, gestern hat zum Beispiel einer kommentiert für diesen Community Day bei mir und das, da war ich tatsächlich, da bin ich sehr verwundert. Der hat unter ein Video von mir kommentiert und hat gesagt, schaut, nimmt irgendwie 280 Euro fürs Ticket, schaut eher aus wie eine Veranstaltung für 40 Euro. Und dann denke ich mir so, hä, was ist denn mit den Leuten los? Also was muss bei den Leuten passieren, dass ich das auch kommentiere? Klarnamen, das finde ich ja dann eh gut, wenn die dann da auch dafür dastehen. Das sind so. Klarnamen hat eine Agentur aus Augsburg, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe. Komm, auf diese Seite steht dann 30 Jahre Agenturerfahrung. Kann nicht sein. Ich meine, so. Ja. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Aber was ist mit diesen Leuten los, dass es so weit kommt, dass sie das kommentieren müssen? Und da glaube ich eben, dass die sich selber durch auch irgendwelche, was weiß ich, psychischen Verwindungen so selber blockieren, dass die gar nicht erfolgreich sein können.
Also ich glaube, generell ist dieses Liken, also immer was Negatives zu sagen, ist, fällt den Leuten komischerweise leichter wie was Positives. Und das finde ich ja eh schlimm, weil, also du kannst ja, dir gefällt's nicht, okay, dann kommentier's nicht. So, weißt du, so
das
mäßig so.
Ich halt weiter,
denn,
es gibt ja genau, nichts Einfaches.
Genau, denn mach ich weiter, so ist jetzt so. Aber die Arbeit, sich zu machen, dann was drunter zu schreiben, und manchmal sind es auch, also ich sehe das ja auch bei meinen Jungs, wenn die irgendwelche Sachen posten, Videos, Songs oder so.
Crazy.
Ja, wie kannst du das so verhunzen oder dieses, und du denkst ja so, ja, okay, den hörst du dir doch nicht an. So, weißt du, so, also du hast es gehört, okay, du findest es scheiße.
Vor allem kann er nicht alles schmecken, weißt du so.
Also. Genau, also du gehst ja jetzt auch nicht zu jedem Wagen hin, der irgendwie ein Auto fährt und sagst, ja, das Auto finde ich aber scheiße, das machst du ja auf der Straße nicht. Und da ist, glaube ich, diese Hemmschwelle, die die Leute haben, im Netz bin ich ganz groß und ich kann immer was sagen und immer was machen und ich habe Meinungsfreiheit. Aber ich finde, du musst das auch machen, wenn du den Typen dann begegnest. Und das passiert ja dann gar nicht
passiert
mehr.
Passiert gar nicht.
Und das finde ich eben schade. Und ich finde, wie du sagst, gönnen, ich habe da auch ganz, ganz lange zu gebraucht. Also weil man eben so mit Ellbogen, du musst dich durchheben, du hast nichts geschenkt bekommen irgendwie und dann fightest du natürlich auch um das, was du hast. So, ne? Und wenn du dann aber anfängst so, dass du merkst, dass so Harmonie da ist, so Dankbarkeit, Respekt und Wertschätzung ist immer so mein Slogan. Das ist ganz, sage ich immer so meinen Künstlern, das ist die erste Bezahlung, die mir ein Künstler geben kann. Also gar nicht jetzt Geld, sondern die Dankbarkeit, dass ich mit ihm arbeite, den Respekt meiner Person gegenüber und der Arbeit, die man natürlich auch, und die Wertschätzung, dass wir, und das ist so mir manchmal mehr wert wie 100 Euro, die ich irgendwo mehr verdiene, weil das gibt mir so richtig Energie. Also wenn ich freue mich noch über jedes Booking, was ich mache, obwohl ich, weiß das ich, vielleicht weiß ich nicht, 1.000, 2.000, 3.000 Bookings gemacht habe. Ich mache ein Booking und dann freue ich mich drüber und gehe zu meiner Frau rüber und sage so, geil, ich habe wieder einen Termin gemacht. Und die denkt dann so, okay, eigentlich ist das doch Standard, aber für mich ist das nicht Standard. Ich freue mich immer wieder darüber und denke mir so, ey, das hat geklappt. Irgendwie, dass ich jetzt da und da den Künstler hin verbucht habe und dass man da und da ist. So, vielleicht verlieren Künstler dann manchmal auch die Wertschätzung dagegenüber, weil es ja auch selbstverständlich oder so oft passiert. Aber der so brennt dann irgendwie, ich freue mich da immer wieder drüber. Also egal, ob das ein Stadtfest ist, ich weiß gar nicht, was es jetzt war letztens. Ich müsste überlegen, über irgendwas habe ich mich auf jeden Fall voll gefreut, dass ich da einen Termin gekriegt habe. So, und ja, und dann habe ich da eben Bock drauf und dann denke ich mir so, geil. Und dann versuche ich natürlich meine Künstler und vielleicht wundern die sich auch und denken, warte mal, Ike, okay, wir spielen 75 Termine im Jahr. Und jetzt hast du einen Termin mehr gemacht. Was ist los mit dir? Warum freust du dich so?
Aber ehrlich gesagt, dir eins, ich glaube, das ist die Magie. Also, das hat der Marcel von der Gurkentruppe, der diesen Gurkenhobel verkauft, der war ja jetzt letzte Woche hier im Podcast und der habe ich ein neues Wort gelernt oder mal wieder auf die Platte gekriegt, Kongruenz. Und ich sage ja immer Offenheit, Ehrlichkeit, authentisch. So, für mich ist es authentisch, bei ihm ist es Kongruenz. Ich glaube, dass die Leute das merken. Schau mal, ich hatte gestern einen Anruf von einem Kunden. Der war bei mir vor ein paar Wochen und wir haben vor ein paar Jahren viel für den gemacht. Der hat eine größere Bäckereikette in Augsburg und hat eine neue dazugekauft, 20 Filialen.
Nicht Immel.
Nee.
Okay.
Aber den gibt's auch immer noch.
Ja.
Den gibt's auch, den kennst du
den
auch.
Natürlich, ja. Den feier ich. Den haben wir ja immer gebucht da für die Sachen. Und der hat ja auch, weil ich habe ja fünf Jahre.
Das Logo ist auch von uns.
Ach, jetzt ehrlich, ja, krass, weil ich habe 5 Jahre.
Wolfgang ja, Emil, Grüße gehen raus, der schaut auch TikTok und so. Der
ach, krass, weil ich habe 5 Jahre ja da in Obermeiting gewohnt und genau unten dran war dann die Bäckerei und habe ich immer meine Sachen gekauft.
Und da haben wir damals das Logo gemacht. Ja, also so lange ist es her. Das ist 15 Jahre, was weiß ich, 15 Jahre wahrscheinlich.
Crazy.
Nee, und der Kunde, der war dann hier, irgendwann habe ich den angerufen und da sagst du, ey, das kannst du doch nicht machen, du hast jetzt eine zweite Bäckerkette, jetzt hast du 20, an die 20 Filialen, du musst mal mehr Social Media machen. Ja, weiß er schon, und der hat da Probleme. Der hat bis heute kein Instagram. So, und dann war der hier und wir wollten uns einfach nur eine Stunde treffen. Er sagt, komm, ich zeig dir kurz, wie wir das machen würden. Und dann bin ich immer ganz ehrlich zu denen und sage auch so, wenn du es ordentlich machen willst, mit 1-2 Videos die Woche, das allerkleinste, was wir dir hier professionell anbieten können, sind 5.000 Euro im Monat. Und jetzt zeige ich dir ganz ehrlich was, wenn dir das zu teuer ist, dann mach bitte gar nichts. Gar nichts, weil es bringt gar nichts. Also das ist, du kriegst den Algorithmus nicht so hoch gepusht, dann lass es einfach gut sein. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, schreibe ich dem letzte Woche, und sage so, du, wie schaut's aus, wollen wir nochmal reden? Er hat gesagt, er ist jetzt im Urlaub, braucht ein bisschen Zeit und so. Dann ruft er mich gestern an und da so zu diesem Kongruenzthema und ehrlich zu sein, ich glaube, das ist es, weißt du, auch diese ehrliche Dankbarkeit und Freude, das spüren die Menschen einfach, ob das auch ehrlich ist. Und dann ruft er mich gestern an und ich war auf dem Weg zu einem neuen großen Kunden von uns, da haben wir gestern einen ganz großen Workshop gemacht, haben wir wochenlang jetzt hingearbeitet und dann ruft er mich an und beim Abheben denke ich mir schon, der sagt mir jetzt ab, der macht das jetzt nicht, habe ich schon gespürt so.
Okay.
Und dann sagt er zu mir, Hannes, ich habe mir das jetzt überlegt, also 5.000 Euro, das sind einfach 30.000 Euro im halben Jahr, das ist mir einfach zu viel Geld, wir machen das nicht. Ja, dann merke ich so und da bin ich mittlerweile und es ist ganz witzig, weil so hat der Marcel auch über dich geredet, sagt er, der Ike ist der Einzige, den ich kennengelernt habe, der alles raushaut, wie es ist, ungeschönt, sagt er, ich brauche diese Arschlecker nicht mehr, die du als Disco-Betreiber eh auch nur hast.
Das war crazy bei Ihnen im Büro, ich habe gedacht,
nicht normal, jeder will da sich laben an dem Geld auch, so, ne? Und ich merke so, wie der mir absagt für diesen Social-Media-Deal und ich merke, wie so in mir so eine richtige Wut hochkommt und dann sagt er so, ja, also das ist mir einfach zu viel Geld und dann sage ich so, nee, das akzeptiere ich nicht. Und dann sagt er so, was? Sag ich, spinnst du oder was? Dann sage ich, nee, sag ich, das legt mir jetzt richtig auf. Sag ich, das können wir so nicht machen. Du musst es jetzt machen. Schau mal, du hast diese Themen. Es geht immer wieder von vorne. Jetzt suchst du Personal. In dem Jahr suchst du Kunden, die dein Brot und deine Semmeln kaufen. Sag ich, es geht immer wieder von vorne los. Sag ich, du hast 20 fucking Bäckereifilialen und du hast kein Instagram. Sag ich, da liegt eine riesen Chance. Und ich gebe dir jetzt mein Wort, dass es richtig geil wird und dass wir richtig Gas geben. Aber du sagst mir diesen Job jetzt nicht ab. Du machst es jetzt. Und dann haben wir 10 Minuten lang und das kam so aus mir raus. Ne? Und ich halte da auch seit so vielen Jahren nichts mehr zurück. Und das ist auch der Erfolg, irgendwie den Leuten ehrlich zu begegnen und ihnen das anzubieten, was man hat. Und es muss nicht immer nur positiv sein. Am Ende vom Telefonat sagt er so, es hat mir so viel Spaß gemacht, wir machen jetzt nicht ein halbes Jahr, wir machen jetzt ein ganzes Jahr. Ich vertraue dir da voll und ganz. 60.000 im Jahr, das investieren wir jetzt, das wird richtig geil. Dann hat er mir am Abend sogar noch geschrieben, hat gesagt, hat mir richtig Freude gemacht, dass du mich dann nochmal abgeholt hast, weil das ist der einzige richtige Weg.
Ja, krass. Also Respekt. Also weil das ist ja, glaube ich, irgendwie, also dass viele Leute also mit Absagen ja auch nicht klarkommen, ne, sozusagen. Also wenn du, also ich habe das ja auch geerntet, bis der Arzt kommt. Ja,
aber
sozusagen.
Weißt du, das meine ich jetzt. Ist das eine Absage an dich?
Ja, oder? Also ich glaube, das ist immer so, also bei mir ist immer so, glaube ich, dass die Leute dann so über die Künstler herziehen. So. Also ne, zum Beispiel bei Steric, weil das ja auch kein einfaches Thema war. Die haben einen Monster-Hit gehabt mit Jemalach, mit Kerstin Ott, so, ne? Und aber irgendwie kannte sie keiner. Kerstin Ott kannte jeder, weil es natürlich die Sängerin so, ja. Ne? Und die wurde natürlich auch total vermarktet, weil waren auch zwei verschiedene Plattenfirmen und die Universal hat natürlich Gas gegeben auf Kerstin und Konto hat dann gesagt, ja warte mal, das sind DJs, die müssen jetzt nicht so im Fokus sein und Dann bin ich ja dann irgendwie dazugekommen, weil die gesagt, hey, die brauchen einen Manager so und dann habe ich die Jungs kennengelernt und dann war wirklich so, dann habe ich erstmal gemerkt, okay krass, die haben einen scheiß Hit. Aber irgendwie kennt die keiner.
Gesichtslos.
So, genau so, ne? Also auch in dem krassen Video, was ja, glaube ich, sogar bis vor kurzem das erfolgreichste deutschsprachige Musikvideo war. Jetzt ist es, glaube ich, Rammstein. Ja, also mit über 200, weiß ich nicht, irgendwas Millionen irgendwie, ne? Und da habe ich so, und da sind die, glaube ich, 3 Sekunden drin zu sehen, so. Also da wäre ich schon auf die Barrikaden gegangen als Manager, weil ich ja weiß,
wir brauchen mehr Screentime.
Genau. Ich sage, ey, du kannst doch jetzt nicht ein Video machen, wo die Jungs diesen Hit gemacht haben und die sind kaum zu sehen, so, ja. Weißt du. Und da fing es ja schon an. Und dann habe ich natürlich da irgendwie immer dran gedacht und haben mir auch die Plattenfirmen gesagt, ja, warte mal, sind DJs, sie müssen jetzt ja nicht im Fernsehen und dies, das und so. Und ich habe ihm gedacht, okay, aber du willst ja eine Marke erzeugen. Und das war dann wirklich, den sage ich auch immer wieder, den Satz, weil es war dann auch so, weil natürlich DJs ja immer denken, so, du bist ja selber auch einer gewesen, ah, Coolness und ah, geil und so. Und habe ich das so bei Festivals angeboten, so Paruka will und alle sagen, ja, Ike, die können kommen, wir zahlen Reisekosten. Und ich so, warte mal, ey, die haben Platin-Hit gerade so, weißt du, so, hey, wie Reisekosten? Und dann hast du mit Stadtfesten gesprochen und dann hast du eine andere Wertschätzung gemerkt, so, krass, boah, die zahlen Geld und die feiern das. So, und dann habe ich zu den Jungs gesagt, okay, Jungs, es gibt 2 Möglichkeiten. Wir sterben in Armut und Coolness auf den Festivals Oder im Reichtum im Schlager.
Genau.
Also es ist ja die gleiche Musik. Also wir haben ja musikalisch, wurde ja nichts geändert.
Ja, und im Schlager ist ja auch noch Geld, oder? Also
ja, also das denkt man immer. Natürlich musst du auch dafür hart arbeiten. Aber Also im EDM oder Hausbereich ist auch brutal viel Geld. Die Gagen sind viel höher bei den Coolness-DJs. Also ein Topic, der liegt jetzt irgendwie so bei 50.000 Euro, wenn der kommt. Ja, irgendwie in Deutschland, glaube ich, so, weiß nicht, 40, aber im Ausland. Aber das hast du eben bei deutschen DJs natürlich nicht so. Aber und das war dann so, wo die Jungs sagen, okay, wir machen einfach nur ein anderes Namensschild drauf. Also nicht sozusagen Coolness, sondern Schlager. Und das war der Gamechanger, weil dann plötzlich alle gesagt haben, ey, geil, die machen Schlager tanzbar. Weil du hast ja diese ganzen alten Klassiker, haben wir dann gemacht irgendwie. Und das war dann so, plötzlich kannst du da tanzen, weil du weißt es selber, du hättest niemals einen Nino De Angelo oder einen Howard Carpendale angefasst im Set. Sozusagen, das hast du angemacht, wenn Marcel das Putzlicht angemacht hat und gesagt, Du, jetzt ist Feierabend. Und dann spielen wir jenseits von eben.
Bitte heimgehen.
So, ne? Und Das ist jetzt dann wirklich gelungen, dass die Jungs das geschafft haben und dass man das dann so aufbauen konnte, dass diese Marke jetzt so da ist. Und jetzt ist es ein Brand und das feiere ich total, wenn mich Leute so anrufen und sagen, ja, wir wollen so einen Steric-Remix, weil, also jeder sagt auch so, ja, ich will sowas wie eine Art wie Steric. Also hast eigentlich einen Brand erzeugt, der wie so ein Genre ist. Und das finde ich so krass, dass das entstanden ist. Das hätte ich selber niemals gedacht. Weil, wie gesagt, ich habe zu den Jungs beim ersten Meeting, in Bayern war das hier auch in irgendeinem, ich glaube, Rotsee hieß es. Mhm. Haben wir eine,
in Nürnberg.
Ja, da so die Ecke, genau. Und da haben wir dann irgendwie eine Bratwurst gegessen in einer brütenden Sonne. Und da habe ich auch gleich als erster, ich hätte den Hit nicht gesehen. Also die immer lacht. Und da ist Sebastian dann so, ja okay, dann können wir jetzt ja aufstehen und können gehen. So.
Aber sagen wir, die haben die immer lacht produziert.
Also es war so, die Geschichte ist da, Diesen Song gab es schon, ich glaube, 10 Jahre im Netz mit einer Gitarrenversion. Kein Foto, kein Name, kein Nix, einfach nur die Jemalacht. Sozusagen so akustisch, ne, irgendwie. Und dann hat die Freundin von Sebastian, die war im Krankenhaus, und hat diesen Song gefunden und hat dann den Sebastian geschickt und hat gesagt, ey, mach doch da mal einen Remix. So, und Sebastian hat das nicht gemacht, sondern Rick dann in dem Fall. Und dann hat der Rick immer genervt. Und hat und Rick sagt auch so, boah, ey, okay, komm, was ist das, ne? So, und dann hat er immer so oft genervt, und das ist ja toi toi toi, dass er das gemacht hat. Wahrscheinlich, um seine Freundin zu imponieren damals. Dann hat Rick das gemacht und dann haben die es hochgeladen. So, und dann gab es, glaube ich, die ersten 100 waren, haben die Jungs erzählt, shit, komm, ja, was das für ein Dreck, dies, das. Rick wollte schon wieder runternehmen. Und dann ist das irgendwann gekippt. Und dann ist es wirklich viral gegangen im Netz, also Soundcloud und YouTube und so. Und dann erst hat sich Kerstin Ott daraufhin gemeldet und hat gesagt, ey, weil die haben versucht, die Sängerin zu finden, weil die wollen es rausbringen dann. Und Kerstin Ott hat sich dann irgendwie gemeldet bei den Jungs.
Und dieses 10 Jahre alte Ding war von Kerstin Ott.
Genau, das ist von Kerstin Ott gewesen. Also sie hat das geschrieben, aber die war Malerin und Lackiererin, also jetzt keine Sängerin in dem Sinne. Die hat das irgendwann mal hochgeladen. So, und dann haben die Jungs da eben den Beat runtergesetzt und das so ein bisschen gebaut. Ja, und dann ist das viral gegangen. Und dann kamen sie zu Rick nach Hause ins Studio, also da im Wohnzimmer. Da gibt es so ein Video auch, witzig, mit so einem ganz alten Mikrofon und er mit dem Laptop. Und dann hat die das da eingesungen. Und das ist der Ursprungshit. Also der denn jetzt Diamant sogar gegangen ist irgendwie. Und ja, und so ist die Karriere dann entstanden. Irgendwie. Also, das wissen viele immer nicht, weil immer alle denken so, ja, das ist ein Remix gewesen. Nee, diese Version gab es ja so nicht in der Form, sondern wie Lagerfeuer, Akustikgitarre, ein bisschen was gesungen. Und dann hat Rick das eben so geschnitten, dass das dann wirklich eben zu so einem Monster-Hit gewesen ist. Also ich habe das nicht gesehen. Matze zum Beispiel hat immer gesagt, ist ein Hit. Und ich dann so, okay, krass. So, also der hat das Gespür da auf jeden Fall für gehabt. Aber ja, also da so ist es dann eigentlich entstanden mit den Jungs. Und jetzt, also ich arbeite jetzt sagt man, finde ich immer gut, dass man seit 8,5 Jahren jetzt so zusammenarbeitet. Ist ja auch schon eine lange Zeit in der
heutigen Zeit. Hat man schon nur einen so einen... Also ist es ein Management-Job, den man hat, oder hast du mehrere?
Ich habe mehrere Künstler. Ah, ja. Also daher,
das ist ja auch schwierig, das irgendwie so, also zeitlich.
Ja, oder? Also früher war das verpönt. Also ganz, ganz früher, wo ich so mit Iman auch gearbeitet habe, da war das wie eine Ehe. Du darfst keine zweite Frau haben. So, das geht nicht so. Weil natürlich der Neid so ja auch vielleicht aufkommt. Warum hat der jetzt diese Fernsehsendung? Warum hätte der diesen Deal?
Hättest du mich da reinbringen?
Genau, das sind immer so Sachen. Heutzutage, und ich sage das auch immer allen Künstlern von mir, wäre Neimen nicht gewesen, was mein Ursprung ist. Also der erste Künstler, große Künstler, den ich dann auch machen durfte und da so richtig auch ins Game
gekommen. Was macht er heute?
Der macht nur Musik, aber der hat eigentlich eine große Firma mit ganz vielen Mitarbeitern und hat, das ist so Wachdienst und diese, ich glaube Kiko heißen diese Kosmetikartikel, die du in allen Malls, das ist so eine lila Werbung, hast und da stellt ja das Personal. Weil ursprünglich ist er ja mal Türsteher gewesen, bevor er gesungen hat.
Ach, Mann.
Genau,
also so schaut auch aus.
Genau, so ein bisschen Bodyguard-mäßig auch so und ist dann eben hat immer gesungen, aber und ist da ein bisschen zurückgekehrt, hat dann irgendwie diesen Deal bekommen und hat jetzt in ganz Deutschland stellt er die Mitarbeiter für diese Kiko, weil das natürlich kleine Schminkartikel sind, die schnell gestohlen werden. Und dann stellt er natürlich da immer, in jedem Laden ist eine Person sozusagen, wenn wir mal Kontakt haben, hat er auch gesagt, du, früher war das einfacher, du und ich unterwegs und Geld verdient. Heutzutage habe ich hier immer, boah, ich bin krank oder dies, das und so. Also das ist crazy.
Aber das finde ich schon auch immer interessant, gell, wenn man mal so einen richtigen, das war ein richtiger Hit in meiner Jugend.
Das war ein Monster.
Crazy, ey.
Ja, ja. Also das war so damals so, ja, also das war, glaube ich, sogar vor Naido sogar, glaube ich, hat er den Echo gewonnen auch irgendwie. Und Lionel Richie hat ihn den überreicht. Das ist ja auch krass irgendwie. So,
weißt du schon, was die Flughöhe ist.
So, ne? Und das war wirklich damals und für mich dann auch eine Ehre. Also wo das ist auch so gekommen, weil ich dann eben auch auf Stadtfesten war. Sein Bruder Aladdin, wir haben immer Kontakt gehabt so. Und er hat mich dann um Rat manchmal so gefragt, so hat so Ideen gefragt. Ey, was meinst du dazu, Ike? Du bist ja auch da im Game. Weil er jetzt auch nicht der ursprüngliche Manager war, sondern er ist eigentlich Immobilienmakler gewesen. Und ja, und dann war es eben so, dass er das irgendwie gemerkt hat und hat gesagt, ey, du müsstest, dann hat er seinem Bruder, also Iman gesagt, pass auf, ich kenne einen Typen, der ist wie so ein Terrier, also ich, weil ich hatte damals einen Jack Russell Terrier, 17 Jahre lang, sozusagen so, und so jemand brauchst du irgendwie, der für dich so ackert. Und das war dann so, da haben wir uns getroffen im Berliner Bahnhof irgendwie, wir sind essen gegangen und dann hat er gesagt, komm, wir probieren das mal. Und dann ist aus dem Probiermal, glaube ich, weiß ich gar nicht, 10 Jahre geworden oder so irgendwie und war so mein erster großer, wo ich dann wusste, so geil, du bist jetzt im Game irgendwie. Aber trotzdem ist es eben so, wie du vorhin gefragt hast, mehrere Künstler, da ging das nicht so, ne, weil das natürlich, also man hat auch vielleicht noch nicht so den eigenen Plan, wie du es arbeitest. Und das hat sich natürlich dann mit der Zeit entwickelt. Und jetzt ist es so, wo ich sage, im Booking kannst du schon 5, 6, 7 Künstler machen, also auf hohem Niveau. Management wird ein bisschen schwerer. Also wenn du so wie ich jetzt alleine bist, dann glaube ich, dass du das so je nach, ich sage immer, dass jeder Künstler hat so seine eigene Sparte bei mir. Also ich würde niemals jetzt einen Steric-Double nehmen, sozusagen, ja, ja. Oder Duo, würde ich nicht machen. Muss eine andere Musikrichtung sein und muss ein anderes sein. Damit nämlich dann ich auch sagen kann.
Das ist das Problem gar nicht.
Genau, ja, ey, ja. Das ist ein deutscher DJ, die machen Schlager und das ist ein englischer DJ, der legt irgendwie Elektro und House auf.
Ja, ja.
Das sind zwei komplett verschiedene Welten.
Gibt's schon, also gut, in meinem Big Room gibt's eh nicht mehr viel, aber gäbe schon Venues, wo man beides hinbucht, aber genau. Die nehmen sich nichts.
Aber du hast eben dann, und das versuche ich immer meinen Künstlern anzubieten und zu sagen, okay, du hast denn deine Exklusivität in deiner Sparte bei mir. So, das ist schon das, was ich so, wo ich versuche zu entscheiden. Und natürlich merke ich jetzt, weil man auch ein bisschen älter ist und sich natürlich auch ein bisschen was erarbeitet hat, dass man nicht mehr alles macht und auch nicht mehr alles annimmt. Man kriegt natürlich durch erfolgreiche Acts auch viele Anfragen. Aber ich denke mir so, habe ich diese Energie nochmal jemand von null? Also bei meiner Frau hat das geklappt, weil es wirklich so war, wir haben uns durch die Musik kennengelernt, wir haben versucht, größere Sängerinnen für Steric zu finden und Songs zu machen, weil das Problem war eben immer, dass du so eine Vanessa Mai oder wie sie alle heißen, Andrea, du hast nicht immer Zugriff auf die. Und ich wollte das so machen, dass ich gesagt habe, okay, ich will die auch live haben. Also, dass das bei den DJs ein bisschen geiler kommt, dass sie noch einen Live-Part haben, dass es für den Kunden interessanter ist und nicht nur einfach auflegen, weil die Jungs haben dann schon...
Muss man ja auch ehrlich sagen, so ein DJ-Act ist nicht so interessant. Ne?
Genau,
zwei hässliche Typen, die da...
Ja, okay, hässlich sind sie ja nicht mehr, sozusagen. Also, sie sind schon...
Beide gemeint.
Ach so, ja, okay. Und da war es dann wirklich so, dass nach jahrelang merkst du ja, du hast auch viele Stammkunden, du musst jetzt irgendwas anders machen. Also du musst da auf der Bühne, muss ja was passieren. Einfach. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, LED-Effekte, kostet richtig Geld, ja, sozusagen. Und dann war eben die Idee, habe ich damals dann auch zu Rick gesagt, irgendwie komm, wir bauen uns unsere eigene Sängerin auf. Also das war dann durch Zufall eigentlich, dass Lena, das war nämlich die Clubhouse-Zeit dann, wirklich, die kennst du ja wahrscheinlich auch noch, diese App, fand ich krass, weil du konntest reden und konntest dich austauschen und so.
Ja, aber
und
das war ja, also die war so zack und wieder weg.
Das war crazy und da...
War vielleicht 2 Monate das Ding.
So, und da war es dann wirklich so, dass ich sie kennengelernt hatte und dann war...
Bei Clubhouse.
Genau, bei Clubhouse in so einem, weil ich war so als Speaker da geladen, in so einem Raum da, irgendwie, das war glaube ich sogar mit Clouseau und Ötzi und so. Und dann waren da eben die in der Audience, irgendwie, weiß ich, 2000 Leute, die da irgendwie zugehört haben und mal Fragen stellen durften. Und da hat sie mich eben wohl gehört und ist mir dann auch da so gefolgt, weil sie das interessant fand wohl. Ich hatte sie gar nicht so auf dem Schirm und dann wurden die Räume immer kleiner, ist ja dann so passiert. Und dann war eben die Situation, dass wir im Songwriting einen Song gemacht haben, der hieß Hallöchen. Und wir haben das eigentlich einer anderen Sängerin geschickt irgendwie und die hat den Text geändert. Und wir waren aber alle so von dem Text so geflasht. Und das haben wir auch gar nicht angefragt. Wir haben gesagt, ey, kannst du es vielleicht einsingen? Und die hat einfach dann was anderes draus gemacht. Und ich war so sauer und habe so gedacht, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und du hast dann gesagt, okay, der Song heißt Hallöchen, das ist ein fröhlicher Song. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie so eine coole Sängerin. Und sie ist eben so eine fröhliche Person, blond und strahlt immer und auch ganz gute Stimme, hatte mir da schon mal Songs geschickt. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, hast du Bock nach Erding zu kommen, zu Chris Kronauer ins Studio? Mal einen Song einsingen. Ich habe da mal was, mal gucken, was da geht. So. Und dann habe ich das mit Rick abgesprochen und auch mit der Plattenfirma. Ich habe gesagt, wir testen das mal. Und sie hat das dann super gemacht. Und dann ist das eigentlich entstanden. Und dann hat man gemerkt so, super, sie hat das geil gemacht, dann haben wir sie mitgenommen live, das hat dann auch gepasst, wir waren uns alle harmonisch, sie war, ich habe das nicht gemerkt, schon in mich verknallt, so, ich habe nur das Business im Kopf gehabt, so, und die Jungs haben dann schon gesagt, ey, die flirtet doch mit dir, und ich so, Digga, nie im Leben, so, ja, und dann ist es so gekommen.
Aber
ist
ja auch praktisch irgendwie.
Ja, das war wirklich dann, wo ich sagen muss, sie ist dann immer zu neuen Songs gekommen, weil wir andere nicht gefunden haben oder das nicht gepasst hat, hat nicht gut geklungen. Und sie hat es immer besser gesungen, im zweiten Gang auch erst. Und daraus sind jetzt so viele Songs, also sie hat jetzt ja, glaube ich, weiß nicht, 13 Songs für die Jungs gesungen auf 2 Top-10-Alben. Und ja, und dann sind wir dann natürlich, irgendwann hat es bei mir mal so Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, da hatte ich mal so einen sitzen und da war ich wohl offen für diese Flirtereien, die sie da gemacht hat. Und dann ist das eben so entstanden. Und das ist für mich das Beste, was passieren konnte, weil man, du weißt selber, man, DJ, deine Frauen alle, man, du haust immer alles weg, was da geht. So, und
habe ich schon gemacht.
Ja, okay. Sozusagen, ich war ja nie DJ, also ich stand ja immer nur hinter dem Pult. Und da war es dann wirklich so, dass eine Frau das versteht, dass du am Wochenende weg bist, weil sie eben schon vorher Künstlerin war.
Super krasses Business, habe ich mir auch gedacht. Ey, ja. Bist ja nur unterwegs und das ist ja auch so null Plan, weil da kannst du ja nicht sagen, du jetzt nächste Woche
wieder schlecht. Urlaub, dies, das funktioniert alles nicht. Und das war dann wirklich so, dass das dann für uns, also deswegen glaube ich, habe ich sie auch geheiratet dann ja letztes Jahr, weil ich gemerkt habe in diesen 3 Jahren, wo wir zusammen waren und dann auch 2 Jahre bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, oder 3 Jahre, weiß ich gar nicht mehr genau, zusammen gewohnt haben, weil wir 24/7 unterwegs sind, also sozusagen am Wochenende und
ja.
Und da habe ich mich, was soll noch kommen? Und das war für mich immer so schön, dass eine Frau das versteht, weil sie natürlich selber Künstlerin ist und das auch vorher schon kannte. Sie ist ja vorher schon auch viel mit Big Bands und allem möglichen Kram so aufgetreten. und so und war da natürlich, kennt das Business einfach und weiß einfach, dass das Arbeit ist. Also dass das nicht dauernd immer Halligalli, Party, Drecksau irgendwie alles ist, sondern das ist eben Business so, ne? Und ja, und dadurch funktioniert es eben einfach. Und das ist eben, aber da darauf zurückzukommen, jemand neu aufzubauen, war natürlich da im Windschatten, sie bei Steric natürlich, natürlich mitzunehmen. Steric hat davon profitiert,
war
dass
das Fundament schon da, ne?
Das genau, dass sie eine eigene Sängerin haben.
Ja.
Und die auch mitkommt irgendwie und dadurch hat das funktioniert. Aber jetzt so von null jemand aufzubauen, wie das bei Nico war oder Matze oder egal, boah, das ist so viel Energie. Und ich sage immer, das Problem ist, also so ein Matze und Nico, ja, und ich glaube jetzt auch Lena, aber viele danken dir das nicht. Also das ist so ja wie eine Ausbildung. Du machst so 3 Jahre Ausbildung bei so einem Künstler und niemand denkt daran zurück, dass du derjenige warst, der daran geglaubt hat, sogar vielleicht Geld investiert hat. So, aber wie gesagt, bei Matze und bei Nico war es nicht so. Und deswegen hat mich das, glaube ich, auch nochmal anders geprägt, wo ich meine, ey, es gibt Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was ich getan habe. Und deswegen hat man heute auch noch Kontakt. Mit Matze arbeite ich ja auch noch viel zusammen. Irgendwie er hat jetzt auch die Songs gemastert für einen anderen Act für mich. Der macht ja auch Mastering und allen möglichen Kram. Ist auch bei meiner Hochzeit gewesen. Also ist ja einer, ich habe nur 3 beste Freunde und Matze ist einer davon. Das ist dann auch dadurch entstanden. Wie Marcel ist der andere, war mein Trauzeuge bei der Hochzeit. Und deswegen ist das so schön, dass du so ein Team hast, wo du das, wie du sagst, gönnst. So, also ich gönne jede Platte, wenn Matze mir irgendwas schickt oder so. Oder jetzt, wo er dann sein Haus da irgendwie jetzt in Donauwörth da irgendwie und das Studio gemacht hat. Da habe ich gesagt, ey krass, wo er herkommt und wo er jetzt ist so und was für ein Weg er gegangen ist und das nicht auch, es wurde ihm auch nichts geschenkt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass plötzlich einer gesagt hat, hier irgendwie Dieter Bohlen, mach mal jetzt hier alle Hits so irgendwie für mich, sondern der hat sich das hart erarbeitet, ist den Weg gegangen und ist immer noch so bodenständig und so sympathisch und das musst du dir ja, glaube ich, bewahren in dem Game. Und
also das finde ich ganz, ganz interessant, weil jetzt, was wird das jetzt heute? Ich glaube Folge 35, aber alle Leute, die bis jetzt da waren und sind da schon auch große Nummern dabei gewesen, waren tatsächlich total bodenständig. Also so im, weißt du, ich glaube, das stellen sich die Leute manchmal auch ein bisschen anders vor, wenn sie so einen Podcast hören und dann hören sie diese Geschichten und so. Und aber das jetzt hier zum Beispiel, also du läufst jetzt hier rein und bringst mir da eine Platte von Stereo Act mit und ich sag, ich mache noch irgendwie einen Witz an der Ding und es ist einfach normal. Es ist so normal. Weißt du, man stellt sich es immer so.
Ja.
Man stellt sich immer so anders vor. Oder auch so, wo, Folge 9 war das, glaube ich, Ronja Forcher, die Tochter vom Bergdoktor. Also, wo du dir auch vorstellst, so, also ich habe mir dann so gedacht, ja, wie reist denn die da nach Tirol an? Also wie funktioniert denn die das? Ja, die sitzt sich halt in Berlin in Zug und dann reist die da an. Dann kam die ins Hotel rein, hat die mich in den Arm genommen, hat gesagt, ja, schön, machen wir die Vortragsfolge, ich esse noch was und dann geht's los. Es ist ganz normal, ne? Also, ich glaube, ich weiß ja, die Leute stellen sich es immer so ein bisschen anders
vor. Ich glaube, die Wirkung, die man ja manchmal nach außen hat, denkt man ja vielleicht auch, also ist bei mir auch so, ich gucke immer streng, also jetzt so bei Auftritten oder wenn ich wo bin, weil ich natürlich
weil du fokussiert bist.
Genau.
Ja, klar. Du musst aber ja auch total speichern in dem Auftritt, was kann man besser machen?
Das Schlimme ist immer, dass Matze zieht mich immer auf. Der hat dann früher immer Fotos gesehen, wo er aufgelegt hat und ich habe hinten irgendwo gestanden und habe das immer so geguckt und Matze hat dann immer gesagt, geil, Digga, guck dir das Foto an, wie du wieder guckst. Und ich denke mir dann
Stirn
so,
bist.
Ja, so weil ich eben dann so, ich analysiere das Publikum, kommt das an, geht das, was kann man ändern? Und ich glaube, das verbinden dann Leute, wenn sie dich natürlich sehen, dann so, ah, der ist vielleicht arrogant oder streng. Und natürlich, also hat man vielleicht so einen Schirm um sich herum gebaut, dass man nicht mehr für jeden Kack zu haben ist.
Ist ja auch super wichtig. Super
ja, gesund also weil ich glaube so, diese Zeitfresser, ne, ich weiß gar nicht, ob du mir das gesagt hast oder irgendwer hat mir diesen Begriff letztens gesagt, irgendwie Zeitfresser. Da gibt es ja so viele von, ne, die, wo du dann Zeit verschwendest leider irgendwie und das ist eben so, weil dich irgendwer vollquatscht und du denkst so, ey, ich bin doch jetzt gerade am Arbeiten. Also du gehst ja auch nicht zu Edeka an die Kasse
und sozusagen
sagst, ey, krass, wie du das da drüber ziehst und so, finde ich total interessant irgendwie und wie machst du das, in welcher Geschwindigkeit? Die denkt doch auch einfach so, lass mich doch einfach meinen Job machen.
Oder was?
So, weißt du so.
Ja, ja.
Und ich finde das immer witzig, also das sage ich auch immer, diesen Edeka-Ding sage ich immer bei Künstlern, wenn so Kumpels mitkommen und so. Die stehen dann und gehen auf die Bühne, also stehen an der Seite und filmen so, ja, und denke mir so, sag mal, da stehen 3000 Leute davor und die sehen dich jetzt rechts mit deinem Drink und mit deinem Handy. Alle feiern da vorne und die Jungs versuchen oder der Sänger versucht, die Leute zu animieren, aber da steht einer von der Crew so mit dem Handy. Und dann denke ich mir immer so, gehst du auch hin, wenn er jetzt bei Edeka arbeiten würde und machst auch mit dem Handy, boah, ich feier das, wie du das rüberziehst, boah, krass, und wie schnell du die Kasse öffnest. So was, das macht doch auch keiner, aber da denken alle so, oh, der Fame, ich stehe jetzt mal auf der Bühne hier und filme. Ich wäre so froh, diese Videos, die du immer siehst, wenn ich die nicht machen müsste. Aber ich weiß natürlich, wann schießen die Jungs irgendwas ab, wann gehen sie nach vorne, wann singen alle mit und dann weiß ich, dann gehe ich dahinter, ich ducke mich dann immer, das Geile ist immer, du siehst mich trotzdem, aber ich habe irgendwie diese Haltung gefühlt, dass ich immer denke, sehen dich, ich muss so da lang laufen, aber alle sehen dich. Mhm. Und dann filme ich in dem Moment und dann gehe ich runter. Und ich finde das super, wenn ich eigentlich einen Kameratyp da habe oder eine Fotografin, die geile Fotos macht. Und ich stehe einfach hinten und denke mir so, okay, ich gucke mir das an, es läuft, super.
Ja.
Aber manchmal muss ich dann eben hoch und das ist eben dieser Content, weil du postest dann natürlich auch gleich bis zu einer bestimmten Uhrzeit, damit es die Leute auch mitkriegen noch und sehen können. Aber ich wäre super dankbar, wenn ich da nicht hoch müsste. Und deswegen verstehe ich nicht, die ganzen Otto-Normalverbraucher und Kumpels, die denn da hingehen und dann da immer stehen, vor allem ist ja jedes Mal dasselbe. Und ich denke mir dann immer so, aber wie oft willst du dir das angucken? Ja,
und vor allem, weißt du, was ich auch immer nicht verstehe, aber da kann ich mich auch nicht ausnehmen, aber wenn du heute so ein Konzert anschaust, schaut sich ja keiner mehr das Konzert an.
Das ist
und jetzt mal ganz ehrlich, die schauen sich doch das Video nicht an.
Das Krasse ist, wir hatten einen Auftritt letztes Jahr im Merkers am Bergwerk. Da gibt es keinen Empfang. Und da waren 1400 Leute. Und weißt du, wie die gesungen haben und wie die abgefeiert haben?
Ja, ja.
Das war so krass für uns alle, weil die so on point da waren, weil die keinen Empfang haben. Sie können ihr Handy nicht benutzen.
Das haben wir uns irgendwie auch selber eingebrockt. Also ich weiß gar nicht. Also zum Beispiel jetzt hier Podcast, das ist auch vielleicht die Magie von Podcast. Das sind die einzigen 2 Stunden heute, wo ich dieses Handy auch laut, also nicht nur lautlos habe, sondern im Flugmodus jetzt so. Ne? Und das ist doch einfach auch crazy. Also ich habe es letztens gesagt, es ist doch für mich undenkbar, für dich ja auch, du musst ja auch erreichbar sein für deine Kunden.
Ja.
Aber man könnte ja einfach, es klingt total verrückt, aber man könnte einfach sagen, so, jetzt lege ich das Handy hier hin und jetzt nehme ich mir heute noch eine Karte mit und ein Bündel Geld und jetzt gehe ich in die Stadt und habe einfach einen schönen Abend.
Ja, man, ich glaube, also bei mir ist immer so, weil man natürlich auch mal schlechte Zeiten hat, hat man, wie nennt man das? Ich überlege gerade, weil er den Ausdruck.
FOMO.
Nee, sondern Existenzangst. Obwohl man die gar nicht mehr haben müsste.
Ja, aber ich sag dir eins, also wenn jetzt, also ein Kunde, es gibt eine witzige Entwicklung bei mir. Ich habe jahrelang jetzt gepflegt, dass meine Handynummer niemand bekommt. Und meine Handynummer haben vielleicht 40, 50 Leute gehabt. Also meine Crew hier in der Agentur und meine Familie. Fertig. Und da war ich ganz brutal. Wenn ein Kunde zum Beispiel, es gibt ja so Kunden von früher, die sind halt auch Freunde und die haben dann mal einen Kontakt per WhatsApp weitergeschickt, da war die Handynummer mit drin. Dann habe ich denen eine Rechnung geschickt. Handynummerwechsel, habe ich die gewechselt, die Handynummer, habe meinen 40 Leuten wieder Bescheid gegeben und gesagt, hier 200 € Rechnung für den Aufwand, den ich mit dir hatte, weil du meine Handynummer verraten hast.
Wow,
jetzt,
crazy.
Jetzt dreht sich aber was bei mir. Jetzt rufe ich ganz viele Kunden vom Handy aus an und dann haben die meine Handynummer und das finde ich auch gut und steht dir noch zu.
Mhm.
Aber das war ein Mindshift in meinem Kopf. Wenn jetzt ein Kunde ist, der mich jetzt 2 Stunden nicht erreicht oder einen Abend nicht erreicht und deswegen es an meine Existenz geht zum Beispiel, dann ist es nicht mein Kunde. Dann nimmt der sich auch viel zu wichtig. Ich muss doch nicht 24 Stunden erreichbar sein. Ich bin keine Notaufnahme. Das sage ich zum Beispiel auch immer zu meinen Leuten. Wir sind keine Notaufnahme. Wenn ein Kunde anruft und sagt, ah, so eine Riesenscheiße, ich brauche jetzt sofort das, bla bla bla, dann hat er einfach 3 Monate zu spät angerufen. Wenn wir das realisieren können, dann machen wir das gern. Aber wir sollten uns eins überlegen. Machen wir irgendjemand hier im Laden kaputt? Mit Stress, mit Action und so weiter und so fort. Und wenn das so ist, dann machen wir es nicht.
Aber ist krasse Philosophie. Also das würde ich
so wichtig.
Ja, ich würde es mir wünschen, dass man es so hinkriegt. Also ich hab's, ich glaube.
Aber schau mal, Eik, das Spannende ist ja, wenn du jetzt in so einem Konzert bist, kannst du auch nicht hingehen. Jetzt ruft dich
der
Top-Triple-A-Kunde ruft für dieses Bild, ich nehme das Telefon, leg's jetzt hier hin und dann gehen wir 2 Stunden was essen und weil das ist ja das Nächste. Auch Gespräche sind ja, kann ich mich nicht ausnehmen. Dann blinkt dieses Handy auf. Unwichtig wie ein Kropf. Mein Opa hat immer gesagt, es ist unwichtig wie ein Kropf. Ist doch scheißegal, wer mir jetzt irgendwie ein Meme schickt oder was. Ich habe das bei den Socials zum Beispiel auch komplett aus, wenn ich bei TikTok meine Benachrichtigungen
habe. Habe ich jetzt auch aus. Also seit irgendwie, weiß ich, 6, 7 Monaten oder so, habe ich es mal ausgeschaltet, weil der hat das gepostet, das fand ich einfach crazy und du hängst dann ja auch da dran und dann kommst du manchmal auch nicht weg irgendwie, das ist schon crazy, was das mit einem macht irgendwie, also das hat mir schon geholfen, auch meine Frau.
Aber ich meine, so ist es doch, wenn du jetzt, du schreibst mir hier, lass uns, also hast du mir auch geschrieben, ey, lass uns erst nächste Woche telefonieren, wir sind jetzt irgendwie Berlin, Uber Arena Action, so. Und während dieser Show in der Uber Arena kann ich dich doch auch nicht anrufen. Ist doch kein Unterschied eigentlich.
Aber das Krasse ist, dass das Leute machen, also du musst dir vorstellen, also auch Kunden, die wissen irgendwie, also die veranstalten Festivals oder auch, bestes Beispiel, auch jetzt Kumpels, nicht Freunde, weil die wissen es wirklich, Samstag, 20 Uhr. Da weiß jeder, dass ich wahrscheinlich Backstage bin.
Also da schreibe ich nur noch, lösch meine Nummer, ruf mich nie wieder an.
So, ja, und ich gehe dann manchmal ran und dann sage ich, du weißt, ne, was für einen Tag haben wir? Samstag. Wo bin ich? Auf einer Veranstaltung. Und dann, also ich ziehe die Leute natürlich dann auf.
Aber ich habe zum Beispiel mit einem Kumpel eine Vereinbarung, der hat auch eine Agentur in Augsburg und wir haben die Vereinbarung, wir rufen uns immer an, wenn wir Bock drauf haben und es ist immer in Ordnung, 30 Sekunden zu telefonieren und dann zu sagen, und jetzt muss ich auflegen. Und dann legen wir auch einfach auf. gibt gar keine Diskussionen mehr dazu, weißt du? Und wir nehmen uns das aber nicht übel. Und das ist eine wahnsinnig geile Vereinbarung. Die müsst ihr eigentlich mit mehr Leuten machen. Weil es ist ja auch cool, mal jemanden kurz zu hören. Also irgendwie zu hören, so, ne? Und dann sage ich zu dem, ja, hey, wie geht's dir? Ja, gut, ja, haben wir gerade wenig Kontakt. Ja, stimmt. Ich stehe jetzt auch vor der Tür vom Kunden. Ich muss jetzt auflegen. Ciao. Leg ich auf. Und keiner ist dem anderen böse, so, weißt du?
Crazy, ich bin so ein langer Telefonierer, weil ich weiß nicht warum, weil ich denke immer so, Also ich bin immer so gerne so ein Typ, dass durch so Gespräche so viel entsteht und dann du auch auf andere Gedanken kommst, so wo du, ah ja, krass, stimmt, das könnte man auch machen. Und deswegen mag ich das natürlich zu telefonieren.
Du kannst ja auch 30 Mal telefonieren die Woche in einer Minute.
Ja, ja, natürlich, aber ja, okay, bei mir dauert es schon immer ein bisschen länger. Wahrscheinlich, weiß nicht, ob es an mir liegt oder vielleicht auch an den anderen.
Das ist sicher auch dein Kapital. Also
ja, natürlich, aber es ist, glaube ich, immer so, wo ich denke, wenn viele Sachen leicht erledigt werden, aber das ist, ich bin ja so wie so ein Brandlöscher oft, ne? Also das heißt also, du arbeitest mit Leuten zusammen, wo ich das Gefühl habe, das ist deren Job, was die da machen. Mhm. Und dann kriegst du die Sachen zugeschickt und dann denke ich mir dann so, sag mal, das ist doch dein Job, du machst das täglich. Warum sind diese Fehler jetzt da drin? Egal, was es ist. So, und dann gehen bei mir immer die Panikglocken an, weil ich dann merke, okay, das Zeitfenster bis zu der VÖ, also bis der Song rauskommen muss, ist alles angelegt, Cover, Video, was auch immer. Dieser Linkfire-Link, wo du auf alle Shops kommst und. Also diese ganzen Kleinigkeiten, also es ist immer wieder dasselbe. Und trotzdem schaffen es Leute dann immer wieder Fehler einzubauen, wo ich mir denke, okay, entweder waren die nicht konzentriert und jetzt kommt es ja darauf an, ich bin ja so jemand, der dann seine Meinung sagt und dann schicken die mir das und gucken vielleicht selber gar nicht nochmal drüber. Ja, dann wissen die, dass die von mir einen Anruf kriegen. Und dann kann ich auch nicht mehr in mir halten, weil ich mir denke, Jungs, das ist so wie, als wenn ich vergessen würde, weiß ich nicht, wenn du einen Künstler bei mir buchst, so, ey, der bringt seinen USB-Stick mit zum Auflegen.
Aber das ist doch auch wieder ein Puzzle von vielen Puzzlen, die wir heute hatten, zum Thema Erfolg. Also Perfektionismus gehört halt einfach auch dazu. Also ich meine, und schau mal, da sind wir jetzt wieder beim KI-Thema, deswegen braucht man sich da auch gar nicht einscheißen mit der KI, weil das Mittelmaß hat dich nicht an deine Position gebracht und mich auch nicht. Jeder andere, schau, ich steige ja so hart ein ins App-Entwicklungsgame gerade, ne? Und jetzt habe ich so ein paar iOS-Apps gemacht. Ich schwöre dir eins, natürlich kann mit Vibe-Coding heute jeder eine App machen. Punkt. Ist so. Mhm. Die Frage ist, verstehen sie die Menschen, wie die App später bedienen müssen? I doubt it, viele nicht. Aber gibt es vielleicht auch viele, die es verstehen. Aber ich sag dir eins, bei meiner ersten App, ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie man eine iOS-App macht. Ich habe, glaube ich, 25 bis 30 Tickets hin und her geschrieben mit Apple. Da hätte jeder nach 5 aufgehört. Die hätten einfach gesagt, ja, okay, scheiße, ich hab mich überschätzt, das war jetzt einfach Quatsch. Ich kann halt keine Apps entwickeln, die schreiben mir auch, das ist alles ein Fake. Hier kommt diese Fehlerliste, die haben mir so eine Fehlerliste geschrieben. Ja. Ich sage, schau mal, was du für ein Depp bist, du verstehst gar nichts von unserem App-Store und so.
Okay.
Und ich habe mich da 30 Mal durchgebissen. Und so sind doch die ganzen großen Musikgeschichten auch. Da gibt es auch so eine Zahl, wie oft Dieter Bohlen ein Tape zu Sony geschickt hat und wie oft er abgelehnt wurde. Und er hat trotzdem weiterhin geschickt und weiterhin geschickt, weil er an das Ding geglaubt hat. Und ich glaube, das ist es halt auch. Ich tue mir da auch schwer. Ich kann da auch nicht innehalten. Also wenn ich dann auch sowas höre, bei mir ist so, dann ist so ein kleiner Fehler drin und dann finde ich alles scheiße. Und dann muss ich es mir nochmal eine Stunde später anhören und denke mir so, naja, also bis auf diese 3 Sekunden ist eigentlich alles ganz gut. Weißt du so?
Okay, das kriege ich schon hin, dass ich irgendwie, also nicht alles scheiße finde, weil ich generell immer das Glas bei mir immer halb voll ist.
Ja, bei mir auch.
Anstatt halb leer und
dann. Dann bist du dann wahrscheinlich nochmal 10 Jahre weiter, was bist du nochmal ruhiger wie ich.
Ja, weil das ist also, ich glaube eben generell ist es so, dass du, immer wenn du ja anfängst, das ist ja auch, wenn ein Künstler von der Bühne kommt. Früher habe ich so gesagt, boah, Digga, das ging gar nicht, das war richtig kacke. Also so. Und dann ist der natürlich, der kommt ja gerade runter.
Voller
Energie, gehypt und so.
Und dann sagt der Eik, du bist ein Schwanz.
Gab natürlich auch so eine Situation mit Matze, weiß ich noch, da hat er auf so, in irgendeinem Club haben wir gespielt und sozusagen, und es war eigentlich, also für ihn war alles cool, für mich nicht. So, dann sind wir ins Hotel gegangen und ich habe ihm dann gesagt, Digga, Das hätte jeder Resident machen können, aber du verdienst 10-mal mehr wie der Resident, das geht so nicht. Und er dann so, ja was, das war doch total geil und so. Und ich habe aber Videos gemacht. So, und das würde ich heute anders machen. Und dann hat er diese Videos gesehen und dann habe ich ihm gesagt, Digga, es muss aussehen, als wenn du hast Bock, du bist nicht konzentriert, sondern du musst dich selber feiern. Also, da diese Energie kommt dann rüber ans Publikum. Und dann hatten wir zum Glück nächsten Tag einen Festivalauftritt. War auch gar nicht so viel los, weil es war, ich weiß gar nicht, 40 Grad, glaube ich, auf so einem Asphaltparkplatz irgendwie. Ich glaube, weiß gar nicht, wo das war, auch irgendwo in Bayern. Und dann hat er das umgesetzt. Und dann hat er gesagt, ey krass, das, was du gesagt hast, habe ich umgesetzt. Und ich habe gemerkt, wie die Energie übergesprungen 100%. Ist. So, und das war, wie gesagt, cool. Heute mache ich das anders. Also natürlich feiere ich meine Künstler dafür, was sie da erstmal geleistet haben und so. Und dann gehe ich aber in die Analyse und sage dann natürlich später so, da müssen wir irgendwie, das musst du anders sagen oder das müssen wir anders überbrücken oder so. Und das Problem ist aber, das Umfeld ist immer so, Die feiern ja alles. Also da ist ja egal, weil die wahrscheinlich vielleicht, haben sie auch keine, ja, keine Ahnung.
Und das bringt
ja
dich aber auch nicht weiter. Also genau. Leute, die nur feiern, die bringen gar nicht weiter.
Genau.
Habe ich alles eliminiert aus meinem Freundeskreis auch. Also ich habe auch ganz, ganz, gehe mit dem Wort Freund sehr sparsam um. Ähnlich
ja, ich habe nur drei.
Ja.
Also.
Ich auch. Und am Ende des
zwei
Tages.
Zwei davon kennst du.
Ja. Und am Ende des Tages ist es aber ja, das bringt mir ja gar nichts. Also wenn ich irgendjemanden suche, der mir erzählt, wie geil ich bin, das bringt mich doch im Leben nicht weiter. Ich suche auch niemanden, der mir den ganzen Tag erzählt, wie scheiße ich bin, der so ein Neidhammel, der dann nur schlechte Dinge macht. Aber wenn jemand einen Punkt hat, dann muss ich doch, also weißt du, man kann ja auch, ich finde auch immer ganz wichtig, um sich da so weiterzuentwickeln. Also ganz oft hört man halt Kritik und dann sagst du so, ja, aber der hat halt keinen Punkt. Dann kann ich es auch nicht annehmen. Wurde mir auch oft vorgeworfen in meinem Leben, du kannst die Kritik nicht annehmen. So, ne? Aber wenn jetzt jemand was Wirkliches hat, ja, dann kann ich doch nur, das ist doch geil, da kann ich doch was draus machen.
Also ich selber glaube, ich brauche immer einen Moment dafür. Also wenn es Kritik an was ist, was von mir gekommen ist, irgendwie. Aber das habe ich, glaube ich, im Alter gelernt, dass man dann im Nachgang nochmal selber drüber nachdenkt und sich auch nochmal analysiert, das vielleicht nochmal zurückspulen, ja, stimmt, war vielleicht nicht ganz so cool irgendwie. Mhm. Und das dann aber auch zuzugeben, ist, glaube ich, auch...
Das ist dann nochmal
ein größerer Schritt, aber ja. Das war, weil ich habe das letztes Jahr erst erlebt mit Ötzi. Also DJ Ötzi hatte diese Mountain Mania, macht er gerade. Dann durften wir dabei sein. Und da zeigt er am Ende ja als DJ, weil er ja DJ Ötzi ist und er ist ja früher DJ gewesen, kennt man gar nicht so wahrscheinlich.
Ja, ja.
So, und er hat da eine krasse Show, haben die da auf die Beine gestellt mit Après-Ski, Hütte und allem möglichen Kram. Oh, jetzt kriege ich ja leicht einen Krampf in meinem Bein hier.
Ja, ja.
Zum langen Sitzen.
Oh. Wir machen jetzt dann eh bald auch einen Deckel drauf, also, sind dann schon die 35.
Ich habe die Geschichte noch erzählt, weil ich habe nämlich ja so Bandscheibe.
Ja.
Wenn ich zu lange sitze, dann kriege ich hier, das hast du aber jetzt nicht mit drauf noch. Ne? So, er kriegt einen Krampf im Bein.
Schneiden wir nicht raus.
So. Nee, und da war es so, dass er eben am Ende aufgelegt hat. Und dann, das war nicht geil. Also es war zu hart für das Publikum, was ja Tickets für ihn gekauft hat. Und wir waren selber ein bisschen geschockt und keiner hat was gesagt. Und nächsten Morgen stehen wir vorm Hotel und er fragt so Leute und ich stand so daneben. Und dann sage ich, Gerry, willst du, also so heißt er ja, ne, Gerry, willst du meine Meinung hören? Und dann habe ich eben, weil ich ja nichts zu verlieren habe, also ich finde, ey, der muss ja eine ehrliche Meinung kriegen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich fand das nicht geil, weil du hast eigentlich dein eigenes Denkmal, was du gemacht hast da an dem Abend, dass die Leute wegen dir kommen, krasse Party, krasse Künstler, am Ende zerstört. Dadurch,
hat er so geschrubbt, oder?
Ja, ja, brutal, also so.
Passt ja auch gar nichts.
Nee, genau, also das, die Leute
das ist
eine
gute
sind ja
Laune, so,
genau, die Leute sind ja gekommen wegen guter Laune und so und dann hat er da wirklich hart geschrubbt, gab es auch Videos, bei TikTok ist das auch viral gegangen, so Ötzi spielt die Halle leer und all so ein Kram. Und dann habe ich ihm das gesagt und sagt, du, es gibt so viele geile Songs, die, glaube ich, die Symbiose zwischen deinem Publikum und dass du als DJ aber auflegst, da gibt es Songs. So, und da hat er sich total bedankt. Also das fand ich auch geil, dass er dann, weil natürlich, ey, das ist dein Event, da war Lanxess Arena, war das nämlich, stimmt, genau, irgendwie, und alle feiern ihn und so. Und dass da jemand jetzt mal was anderes sagt, als wie,
Alter, ist ja auch immer die Frage, wie man es sagt, außer was.
Ja, und das hat er dann mitgekriegt, dann hat er gesagt, ey, können wir telefonieren irgendwie dann nochmal irgendwie und darüber sprechen? Und dann habe ich ihm auch ein paar Tipps gegeben und so ein bisschen Brainstorming.
Das ist doch immer eine geile Frage auch. Was würdest du sagen, ist die krasseste Persönlichkeit, die wir jetzt anrufen können an deinem Handy und die hingeht?
Boah, das habe ich gesehen, dass du das, glaube ich, irgendwem schon mal erzählt hast.
Habe ich schon mal gefragt, ja.
Das
ruft immer keiner.
Das habe ich gesehen. Also die krasseste Person.
Für dich auch vielleicht.
Wer ist krass? Also,
DJ Ötzi, wenn wir jetzt anrufen, der geht hin.
Das weiß ich nicht, ob er rangeht, aber auf jeden Fall habe ich seine Nummer. So, und Nico, weil er auch eine andere Sympathie ist, aber ansonsten, okay.
Aber Nico Santos finde ich schon auch stabil.
Du könntest jetzt auch Micky Krause anrufen irgendwie oder weiß ich nicht, wem gibt es noch? Also, da gibt es einige, aber wo ich das empfinde als krass, Andreas Caballé. Den finde ich krass. Also das war für mich, weiß ich noch, ich war auf Rügen, wir hatten eine Show und auf dem Weg zur Show, sozusagen im Shuttle, klingelt mein Telefon und das ist krass. Ich habe ja seine Nummer nicht, aber wenn der hat per WhatsApp, glaube ich, angerufen und dann steht da Andreas Caballé und meine Frau sitzt neben mir und ich sage, Alter, Andreas Caballé ruft an. So. Und dann bin ich rangegangen und er dann so, was hat er gesagt? Hier ist der Volksrock'n'Roller.
Ja, das war so klar.
So, und ich
ja, Alter, das ist der Volksrockenroller am Telefon. Seid ihr schon unterwegs oder was?
Nee. Und dann sagt er so, ja, und ich wollte ihn anrufen. Und dann hat er gefragt, und das war auch eine Riesenehre, du habt ihr Bock, im Olympiastadion in München Support zu spielen? Also deine Jungs. Und ich dann so, ja krass, welcher Termin? Sag mal das Datum und so. Und dann geguckt und dann sage ich, du, ich spreche mit den Jungs, aber ey, gerne. Und der hat sogar Geld dafür bezahlt. So, also das war, stimmt, also das war so, das war in der letzten Zeit mal ein krasser Moment. Das ist, glaube ich, 2 Jahre her oder so. Also da.
Und trotzdem, und das finde ich so interessant, haben wir auch, wo wir uns verabredet haben für heute, gesagt so, es ist eine ganz kleine Branche und die Leute, also weißt du, das finde ich immer so interessant, die Leute stellen sich immer alle viel abgefahrener vor. Nein, man hat halt die Nummern, also ich meine, ich habe jetzt in meinem Telefon auch krasse Telefonnummern. Ja. Wenn ich die anrufe, gehen die auch hin, aber es ist nicht so krass, wie man immer denkt, das sind einfach auch nur Menschen, so, weißt du, gehst da hin, so, und dann.
Aber die haben was Krasses geleistet und dafür, finde ich, hast du ja immer Respekt verdient, weil die sind ihren Weg gegangen und das, also ich habe immer generell sehr viel Wertschätzung, egal ob der auch früher nur erfolgreich war, sozusagen, aber hey, also ne, wenn ich jetzt meiner Oma und meinem Opa, die nicht mehr leben, erzählen würde, dass ich bei Ralf Siegel auf den Geburtstag eingeladen war oder da, hey, das war damals der Grand Prix-Gott, also sozusagen, weißt du, so.
Natürlich.
Und meine, wir haben das geguckt irgendwie so und dann bist du irgendwann 40 Jahre später darfst du, hast du die Nummer und du sitzt mit denen im Studio und so. Und das hätte ich mir niemals, also generell alles, was passiert ist, wenn mir das, ich mache es ja jetzt ja schon ein bisschen länger, aber wenn man mir jetzt vielleicht vor 15 Jahren gesagt hätte, wo ich jetzt heute bin, dann hätte ich gesagt, genau, nie im Leben.
Ja, kann ich so unterschreiben.
Ja, und das finde ich krass, also dass das, weil ich habe, letztens ein Video gesehen, was jemand bei YouTube hochgeladen hat, von einem Breakdance, also von dem Battle of the Year, wo ich mit 16 teilgenommen habe. Das geht aber irgendwie 1,5 Stunden und ich, das war irgendwie mit meiner Frau, haben wir kurz geguckt und dann habe ich gesagt, okay, ich spule mal vor. Und dann plötzlich habe ich mich da gesehen. Und das war für mich so ein Backflash, wo ich gedacht habe, Alter, krass. Und sie lacht und sagt, guck mal, du hast ein Karohemd angehabt. Weil sie, das ist so ihr Look, sie hat ja immer Karohemden auf der Bühne.
Hast du schon gewusst.
Und so, ich wusste nicht, aber es war so witzig. Und das ist ja so eine schlechte Qualität, das war so VHS. Und
also ich habe immer, es gibt auch noch ein paar Auflegevideos aus Bali, Eckenfelden und PM und so weiter. So schlecht, wenn du das heute anschaust.
Ja, das ist crazy. Und das war, und da habe ich dann auch kurz so drüber nachgedacht, du hast damals mit Musik schon gearbeitet und hast so Choreografien entwickelt und Ideen und Bühnenshows. Und wo du jetzt bist so, und da bin ich so dankbar für, wo ich ja denke so, crazy, wie das alles passiert ist, wo ich sage so, Alter, dass man davon leben kann. Also das sage ich auch jedem Künstler, dass du, das größte Gut ist doch, dass du davon, also wenn du nur, du bist kein Superstar, aber du könntest davon leben. Wie geil ist das bitte, die Kunst und den Spaß, den du hast, dass du dafür Geld kriegst, weil jeder will immer ein Superstar werden, so, und hat auch dieses Maß, weil wie viel TikTok-Followers, 100.000, 1 Million, das ist so der neue Maßstab, aber du kannst da nicht hingehen und beim, sieht man ja so Videos, wie die dann zum Bäcker gehen und sagen so, hey, ja, ich mache einen Post, damit bezahle ich ihn, denke ich mir, das interessiert keinen Mensch da draußen in der wirklichen Welt.
Interessieren sowieso keinen Menschen mehr.
Du kannst da nicht mit tanken, du kannst gar nichts. Und ich finde es eben einfach so toll.
Aber weißt du, was das Krasse ist? Weil das ist auch so ein Moment, den ich auch immer habe. Und ich glaube aber von außen betrachtet sagen die, der Ike und der Hannes, die haben ja einen stressigen Job. Und das ist, glaube ich, die Magie, am Abend im Bett zu liegen und zu sagen, krass, für das habe ich jetzt Geld gekriegt. Weißt du, dann hast du doch genau das gefunden, was du eigentlich gesucht hast. Wir waren gestern zum Beispiel 5 Stunden am Stück in so einem Kundenworkshop geredet. Da würde jetzt jeder sagen, boah, ist aber auch stressig. Und ich gehe da raus und denke mir so, Alter, dafür haben die Geld bezahlt. Ich hatte so viel Spaß. Ich konnte es 5 Stunden lang so Gas geben hier.
Ja, das ist generell, also ich denke immer so, weil der Weg ja der gleiche ist, also so wie mit Nico beispielsweise, was ich damals gekriegt habe, glaube ich 380 Euro beim Booking sind dann bei mir hängen geblieben und wir sind komplett durch Deutschland gefahren. Und was heute hängen bleibt. Ja, also das ist dann so eine ganze, ganze Ecke mehr und ich denke mir so, ey, wie krass ist das bitte, das ist derselbe Aufwand. Und wie dankbar bin ich, dass es jetzt so ist. Also.
Und vom Typ her so, ich meine, jeder, der jetzt ein bisschen Kopf rechnen kann, jetzt wissen wir keine Gagen, aber kann sich auch hier da ein bisschen denken. Würdest du sagen, bist du eher so einer, der das dann auch immer wieder investiert, oder bist du so ein Horter?
Also du meinst jetzt investiert in Vermögen, dass du, oder ins Business wieder rein?
Ja, genau.
Ja, ich glaube, also ich bin, ich investiere schon, aber zum bestimmten Grad nur. Also jetzt, ich würde mal sagen, vielleicht 20% nur noch. Früher bist du all in gegangen, du wahrscheinlich genauso. Jetzt hast du was zu verlieren. Und man denkt natürlich auch so, hey, ich bin selbstständig irgendwie. Also ich kriege keine Rente irgendwie vom Staat. Okay, die kriegt wahrscheinlich keiner.
Ja.
So, aber
also ändert sich tatsächlich nochmal, wenn du ein Team auch hast. Hat sich bei mir nochmal verändert. Aber kann ich schon nachvollziehen, ja. Bin trotzdem nach wie vor so ein Lebemensch. Also ich gebe gern Geld aus.
Ja, das mache ich auch.
Habe ich aber wieder so eine kritische Summe auf dem Konto. Ist immer nicht gut. Also ich hatte irgendwie jetzt ein paar gute Monate, wo ich gar kein Geld gebraucht habe. Und manchmal ist das so. Ey, und sobald dann immer so eine Summe liegt, wo du wieder irgendeinen Oldtimer kaufen kannst oder irgendwas, ist immer gefährlich bei mir. Will ich dann immer irgendwas kaufen.
Das ist krass, weil ich habe auch so Momente, wo ich mir denke, ich gönne mir denn was, weil ich das gerne haben wollte oder so. Und oh ja, also Position gefunden. Ja.
Position gefunden. Ja, jetzt bist du endlich angekommen. Sehr gut.
Das ist ja crazy. Ich habe eigentlich alles aus. Aber dass ja. das wieder, siehst du, so die Internet, man wird überwacht hier irgendwie komplett. Nee, also da, also wie gesagt, es ist schön, dass man das jetzt so hat, glaube ich. Und ich weiß das brutal zu schätzen und ich denke mir dann einfach immer so. Und das versuche ich natürlich auch immer weiterzugeben, weil vielleicht auch bei Künstlern das so ist, dass sie vielleicht nicht zurückdenken, sondern denken immer so, wie es jetzt ist und so wird es bleiben. Ja. Das passiert leider nicht, das habe ich ganz oft gesehen. Ne? Du hast dann den Hype, dann geht's runter und dann passiert vielleicht gar nicht, weil ein Künstler hat vielleicht, wenn er Pech hat, nur eine Karriere. Manche, also so wie Matze zum Beispiel, der hatte Glück, dass er wirklich als Produzent und dann als DJ sozusagen Geld verdient hat und jetzt als Produzent irgendwie da hat. Also der hat eben beides irgendwie, aber das haben natürlich nicht alle irgendwie und daher glaube ich, ja, denke ich mir immer so, ey, krass, mit was wir verdienen damit Geld, dass wir andere Leute unterhalten und denen auch schöne Momente beschaffen irgendwie und erzeugen. Wir hatten das jetzt wieder in Berlin am Samstag. Da sind 4.000 Leute wegen den Jungs gekommen und das ist so das Größte jetzt gewesen. Also eine eigene Ticketveranstaltung. 4.000 wegen zwei DJs, die deutsche Musik auflegen. Bisschen Effekte, Lena als Sängerin.
Und eigene Ticketveranstaltung heißt dann, ihr mietet doch den Laden, ihr verkauft die Tickets.
Nee, du machst es mit dem Örtlichen, also es ist jetzt wirklich, weil oft ist es ja, früher war es so, du hast eben Party mit Steric, so, also eine Ü30 beispielsweise und hast Steric gebucht, kennst du selber. So, dann fängst du an, irgendwie bist du auf Festivals, dann bist du mit gelistet und dann sind eben alle da wegen den ganzen. Und jetzt ist es wirklich so, seit 2 Jahren, also letztes Jahr haben wir eine komplette Tour gemacht, 15 Städte, die nur eigene Dinger waren, wo ich dann auch die LED besorge, verhandle und mir auch die Visuals mit ausdenke mit den Leuten, die die Visuals machen und sage, ja, ich würde gerne das und das haben, das dann dahin, dann das Licht. Also ich habe dann so crazy Ideen und dann erfahre ich die Preise und dann denke ich so, okay, dann müsstest du die Ticketpreise hochschrauben und da geht's dann ja auch wieder, wo man dann sagt, das will ich den Fans nicht zumuten, weil ich glaube, ich mag es lieber, wenn die öfter zu Konzerten kommen und nicht nur zu einem. So, ja, ich kann mir nur eins leisten. Weil diese Energie, die mitbringen, dass sie ja auch wissen, was passiert so und dann noch mehr abgehen, weil sie plötzlich, ah, jetzt kommt das, oh krass. Mhm. So, dann haben die ja schon so, dass sie mit hochfahren.
Halten sie das auch, ja.
Und das finde ich eben geil und deswegen versuche ich immer auch die Ticketpreise, das ist immer schwer, weil natürlich mir die Örtlichen sagen, ja du Ike, die Location ist teurer geworden, Security und. So, und dann gibt es eben so ein Level, wo ich sage, da dürfen wir einfach nicht drüber gehen.
Ja.
So, natürlich alle anderen sagen, hey, die zahlen das. Ja, okay, das glaube ich jetzt nicht und ich will es auch nicht erleben, dass denn die Location leer ist und wir dann sagen, ja, hätten wir mal das Ticket billiger machen sollen.
So, ja.
Also da, ja. Nee, also das ist schon, glaube ich, viel wert, dass du Musik machen darfst und damit arbeiten kannst irgendwie. Also
mega. Genau, ja, wie. Oder dass man allgemein was gefunden hat, das man gerne macht. Das
ja, ist die Leidenschaft, also, dass du was hast, wo, wie du sagst, dass du Bock drauf hast und damit Geld verdienen kannst, weil wie viele haben das nicht und gehen da nicht drin auf, was sie tun irgendwie und sind vielleicht auch so ein bisschen, ich habe das früher mal so die Matrix genannt, in der Matrix gefangen, in der Maschinerie. Und ich glaube, wenn du viel mehr Leuten so zum bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben so eine Freiheit geben würdest, dass sie sich entwickeln könnten, ja, dass sie sagen, so 2 Jahre hast du jetzt mal, probier mal aus, was sind deine Stärken, so. Und wenn das eine gute Stärke ist und man merkt, der hat da wirklich eine Stärke drin, dass man da dann reingeht und das voll. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr gegeben, sondern, also früher zu unserer Zeit war es, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber du musstest aus der Schule, du musstest eine Ausbildung machen, weil sonst hast du ja schon erstmal von deinen Verwandten gar keinen Respekt gekriegt und keine Wertschätzung. So, und von deinem Umfeld auch nicht. Wie, warte mal, du machst das jetzt nicht, du arbeitest jetzt normal.
Was machst du denn jetzt?
Ja. Bei mir wohl war dann immer Traumtänzer, ja, mit Musik Geld verdienen und so und diese ganzen Schichten, die ich immer gehört habe. So, das war crazy. Also, dass Leute, also auch heutzutage manchmal, wenn du Leute kennenlernst, also stimmt, mein Nachbar. Ja, wie, Ike, du machst das hauptberuflich?
Kannst du davon leben?
Soll ich
dir was leihen?
Ich habe früher auch, war mal so einer, der hat auch mal gesagt irgendwie, so ein Vater von einer Beziehung hat gesagt, Künstler so, Feuerspucker und Clowns. Mhm. Und ich so, nee, also Sänger und DJs. Mhm. So,
ja.
Das ist crazy. So, ne, aber.
Kannst du nicht jedem erklären.
Nee, also deswegen, also es ist ja schön, dass, also ich finde, ich habe immer brutal viel Respekt vor den Leuten, die Kfz-Werkstatt. Also wir haben uns letztens da auch bedankt, weil wir wurden mal gebucht. Jetzt sind wir, wie gesagt, auch für WM irgendwas Autoteile. Irgendwie einer der größten in Deutschland.
WM,
wusste ich nicht. Die haben uns jetzt gebucht, 3 Wochen auf so einem Schiff. Mhm. Ja, sozusagen für ihre Mitarbeiter. Finde ich krass. Also die mieten 3 Wochen eine AIDA und jede Woche anderes Personal drauf, aber gleiche Künstler. Mhm. Und so. Und da sind wir auf so einem Event aufgetreten und dann haben wir uns bedankt bei denen, dass die so einen guten Job machen mit Autos, weil wir so viel auf der Strecke sind. Mhm. Also deswegen können wir so, die haben jetzt nicht unser Auto geschraubt, aber es hat ja was damit zu tun. Und ich finde, das ist irgendwie, Weil alles ergibt nur Sinn. Wir können ja nur, wenn die gute Autos bauen, kannst du nur so viel unterwegs sein.
Natürlich.
So, und kannst die Jobs machen. So. Ja. Und da finde ich halt jeder, auch im Krankenhaus, habe ich brutal Respekt davor, ey, was die da machen. Irgendwie. Und crazy, dass die so wenig verdienen. Ja, so, also das ist so, wo ich denke, hey, da stimmt das System nicht. Und andere verdienen mit irgendeinem Quatsch. Influencer, die posten was, weil sie Follower haben und kriegen da irgendwie 5.000 Euro für so einen Post. Ob das der Mehrwert denn auch gerecht wird, ist ja nochmal eine andere Situation.
Aber auch das regelt sich alles. Also wir haben auch ganz, ganz viel so UGC-Geschichten und dann sind Leute dabei, die mittlerweile 10.000 Euro für den Post wollen. Und da sind wir weit weg davon. Die Follower-Zahlen sind völlig uninteressant. Wir reden nur noch von Interest-Media, nicht mehr von Social-Media. Den Leuten wird das eingespielt, was für ihren Algorithmus passt. Und da kann ein Creator dabei sein, der hat 500 Follower und der ist super wichtig und super interessant. Und auch da ist es wieder Kongruenz, authentisch sein. Die Leute, die authentisch sind, die sind erfolgreich bei Social Media und die werden es in Zukunft auch sein. Und nicht nur bei Social Media, auch außerhalb der KI oder mit der KI oder was weiß ich was. Ich glaube, diese Kongruenz ist es schon, die die Leute auch in Zukunft über Erfolg und Nicht-Erfolg entscheiden.
Ich würde es mir wünschen, dass da, dass die Leute so wie du das besser analysieren für den Kunden. Mhm. Und sagen, weil vielleicht kommen ja Kunden an zu dir und sagen, hey, ich habe da so einen Influencer gesehen und der wäre super für unsere Kampagne.
Ja.
Und der kostet aber dann irgendwie 50.000 Euro.
Ja.
Und dann finde ich super, wenn es Leute wie dich gibt, die dann sagen, warte mal, wir analysieren den Typen mal. Wie viel bringt dir das wirklich? Weil das war früher ja mit Künstlern auch so, ich weiß es noch, war Mike Candies. Also DJ Antoine war ja da und dann kam Mike Candies, der mit dem Helm. Und dann hat der plötzlich eine Gage gehabt, wo ich gedacht habe, so, okay, One Night in Ibiza. Und dann haben die immer damit geworben, wie viele Follower der hat. Und dann habe ich das, da gab es ja bei Stern TV mal diese Seite, wo du das reinpacken konntest.
Ja, ja.
Nee, wo du scannen konntest, wo sie herkommen. So, und dann hast du gesehen, weiß ich, Indien, was auch immer irgendwo und weiß nicht, von 100.000 waren dann 10.000 aus Deutschland. Und dann habe ich immer gesagt, auch zu Marcel, okay, wir buchen den jetzt. Und die haben geworben, dass der ja 100.000 Follower hat. Aber 10.000 kommen nur aus Deutschland. Wie viel kommen jetzt aus dem Umkreis von Augsburg und Umgebung und kommen deswegen hierher? So, und deswegen verlängt er das Geld. Und das zahlen wir nicht. Und dann habe ich natürlich verhandelt und habe das denen auch so erklärt. Und da würde ich mir wünschen, weil diese ganzen Zahlen im Internet ja so hoch gepusht werden und damit so ein Marketing betrieben wird, wo aber vielleicht gar keine Substanz richtig hinter ist. Und das finde ich schade, weil natürlich Leute da nicht die Erfahrung haben und du hast da die Erfahrung, sozusagen, dass man dann das auseinandernimmt und sagt, ey, also das ist nicht echt. Und das ist das erst recht nicht an Geld wert.
Ich ermutige da auch immer, hauptsächlich ist ja der Content für Agenturbetreiber und Agenturbetreiber und ich ermutige da auch da immer ehrlich zu sein. Ich war gestern in diesem 5-Stunden-Workshop auch, das ist ein ganz, wirklich ein tolles Miteinander, obwohl wir die erst zu kurz kennen. Und da hat dann der Chef, der Oberchef, also der das Ding auch groß gemacht hat, hat sich das 4 Stunden angehört und dann hat er gesagt, ja, also Herr Zwetschke, alles super, habe ich alles verstanden. Ganz viele 1000 Sachen haben sie rausgefunden, die wir falsch machen, sehe ich auch alles. Jetzt sage ich mal was anderes. Wir lassen das alles gut sein und wir machen das alles gar nicht. Das wäre jetzt meine Empfehlung und wir schauen jetzt einfach, dass wir uns eine Spezialagentur suchen oder ihr uns sucht und ihr bringt uns, wir machen Geo und der Mann ist über 70. Wir machen Geo und bringen jetzt einfach unsere Produkte in die KI und wenn dann irgendeiner auf der Baustelle sagt, ich brauche einen Akkuschrauber, dann muss da unser Firmenname kommen. Sagt er, das ist doch jetzt ein guter Plan. Und dann finde ich auch so wichtig und das ist so witzig, weil wir haben eine neue Projektmanagerin, die war das erste Mal in so einem Workshop dabei, wo ich dann auch richtig on fire komme und dann bin ich aber auch bereit, da ehrlich zu werden und zu sagen, was für ein Bullshit. Woher zieht sich das Geo, die KI denn die Informationen? Woher kommt es denn? Aus Sichtbarkeit, aus Foren, aus Social Media, aus der Webseite. Woher soll denn die Information kommen? Ja, das geben wir einfach der KI. Und da auch mal den Mut zu nehmen und auch seine Expertise auf sich auch zu vertrauen und zu sagen, ich zeige jetzt meine Expertise und es geht gar nicht darum, ihm schön nach dem Mund zu reden, sondern um eine echte, ehrliche Beratung. Und das ist auch das, was uns so erfolgreich gemacht hat. Zu uns kommen total viele Kunden, die sagen, ich will das, ich will das, ich will das, ich brauche eine neue Webseite. Sag ich zu denen, du brauchst keine neue Webseite, die war drauf, die ist gut, du brauchst was ganz anderes. Also einfach ehrlich sein, die Leute wollen doch Partnerschaften, die wollen sich nicht was verkaufen lassen. Das war ganz geil, kommt dann richtig so in Fahrt. Gerne hast du die neue Mitarbeiterin bei uns schon gesehen, die hat sich gedacht, okay, alles klar, jetzt geht's los. Dann habe ich da 15 Minuten durchgeballert und hat er gesagt, vielen Dank, das wollte ich nur hören. Das war nur eine Challenge, der wollte das einfach mal challengen. So, ne? Und dieses, aber muss man nochmal dazu sagen, der Kunde ist ganz, ganz wertschätzend. Das wirkt immer, wenn man den erzählt, so als wollte der mir jetzt irgendwie anpimmeln. Nee, der wollte einfach nochmal ein bisschen Schwung in die Bude kriegen. Und dann hat er die auch gekriegt. Und natürlich hätte ich auch sagen können, ja super, da kennen wir jemanden, so macht man das vielleicht am Anfang. Da kennen wir jemanden, da können wir da schauen und dann kommen sie in die KI-Suchmaschinen und so weiter. Wenn ich heute noch nicht weiß, was nächste Woche meine bevorzugte KI ist, jede Woche kommt eine andere Ding um die Ecke, kann ich doch dem Kunden nicht sagen, darauf musst du jetzt investieren. Also erstmal dein Basisgeschäft gut machen. Und ich glaube, das ist auch das, was dich und mich heute auch nach so vielen Jahren, wo wir das erste Mal gesehen haben, an diesen Tisch gebracht hat, weil wir halt beide ehrlich unser Basisgeschäft machen, ehrlich mit den Leuten umgehen, denen auch ehrlich, wir uns auch ehrlich denen zeigen und denen ehrlich begegnen. Und mit solchen Leuten wollen die Leute halt auch zusammenarbeiten. Natürlich kommt auch irgendwann mal der Booker des Jahrhunderts um die Ecke und dann ist auch, da war übrigens der Marcel früher auch ganz, ganz anfällig, da kann ich ein Lied davon singen, auch aus dieser Agenturbranche, wir haben ja ganz viel für ihn gemacht. Dann kam auf einmal Shiny Object, eine andere Agentur, die gibt es heute schon lange nicht mehr. Mhm. Es kann auch mal schöner ausschauen, aber auch da kann ich sagen, hey, probier das aus, ich bin trotzdem da, lass uns widersprechen, wenn was schief läuft und einfach im Kontakt zu sein und einen Kontakt anzubieten.
Ja, ich glaube, dass, also generell gibt es ja immer welche, die es dann schöner, besser, ein bisschen billiger, andere Farbe alles, dran machen klar. Und so. Ob es dann den gleichen Wert hat. Ich bin da immer so, dass ich an meinen Leuten festhalte und versuche natürlich mit denen dann, also sei es Videografen, sei es irgendwie Grafikern, also mein Grafiker, den habe ich, glaube ich, seit, jetzt muss ich überlegen, boah, mindestens 12 Jahre oder so oder noch länger sogar. Nee, länger, also glaube ich seit, ja doch, seit 12 Jahren, glaube ich, habe ich den. Und der macht natürlich jetzt viel mehr und hat auch natürlich andere Preise, aber irgendwie, ich könnte natürlich wechseln oder KI auch nutzen dafür, aber ich mag es trotzdem mit ihm zu sprechen, weil er natürlich auch weiß, wie ich jetzt ticke.
Klar.
So, und ich natürlich einen anderen Flyer haben will, wie vielleicht seine anderen Kunden. Und er sagt, normalerweise müsste man es so machen, Ike. Und dann sage ich, ja, du weißt, aber ich mache es ja anders, weil für mich sind diese Punkte wichtig, weil die erzähle ich ja auch über den Künstler und das will ich im Fokus haben. Damit er das einfach nochmal sieht, so die Punchlines irgendwie und nicht irgendwie, das ist immer schön schnörkelig, super designt und oh, das ist ein stimmiges Bild und so, sind eben andere. Aber ich mag es eben wirklich an Leute festzuhalten, weil die, ich mag es auch, wenn man gemeinsam groß wird oder noch größer. Also ich finde es, ja, also ne, Matze ist ja viel größer wie ich jetzt irgendwie und viel erfolgreicher und verdient auch viel mehr Geld wie ich sozusagen und ich freue mich für ihn sozusagen und wir arbeiten aber trotzdem noch zusammen. Also ich fühle mich jetzt nicht zurückgesetzt, vielleicht hätte ich vor 20 Jahren damit ein Problem gehabt und dann gesagt, boah, warte mal, Alter, der ist jetzt an mir vorbeigezogen oder so, aber jetzt überhaupt nicht. Also jetzt ist so, ich bin da so stolz drauf, wo er ist, also selber so und kann mich so herzlich freuen über alles, was da bei ihm passiert, auch genauso bei Nico, wenn ich dann manchmal sehe, wenn er da irgendwie ein Konzert oder was hat oder so und denke mir so, Alter, krass, wie er das jetzt rockt und wie er das performt, crazy so. Ne? Und das finde ich eben, glaube ich, mit dem Alter vielleicht gekommen, dass man sagt so, ey, man kann richtig gönnen und ich glaube, wenn du gönnen kannst, dann entsteht viel mehr. Und das wissen viele, glaube ich, nicht, weil ich glaube, erstmal ist dieser harte Bandagenkampf und Egoismus. Aber ich glaube, wenn du diese Formel hast, dass du gönnst und dann irgendwann diese Energie zurückkommt und auch dieses Teamplay, dann bist du eigentlich, glaube ich, im Game und dann geht's. Also dann hast du auch Spaß dabei und nicht nur diesen Kampf, den man früher so wahrscheinlich in der Selbstständigkeit, du ja auch, hatte. Und dann, ich wünsche mir immer, das habe ich auch gesagt, das hat Marcel mal zu mir gesagt, also der hat es ja geschafft, er hat gesagt, wenn du es schaffst, nicht mehr mit Arschlöchern zu arbeiten, also das ist schon ein Luxus, also dass du die alle eliminiert hast sozusagen und nur noch mit Leuten arbeitest, mit denen du gut kannst irgendwie.
Ja.
Also das ist ein Luxus.
Schöneres Schlusswort kriegen wir nicht mehr hin. Schön, dass wir beide nicht mehr mit Arschlöchern arbeiten müssen. Bin ich auch sehr dankbar.
Weiß ich nicht, ob das bei mir zutrifft.
Ach so, ja, bei mir trifft es zu.
Also ich bin
Das ist auch übrigens auch so ein Magic Moment, wenn Leute neu bei mir auch arbeiten und dann wird ein Kunde ausfällig, dann hören die mir das erste Mal, wenn ich den anrufe. Und dann war der Kunde.
Ah, krass.
Das mache ich nicht.
Okay.
Hat auch keiner nötig. Auch ihr da draußen nicht. Vielen Dank, dass ihr eine Stunde 55 durchgehalten habt.
Crazy.
Ich glaube, das ist tatsächlich die längste Folge, die wir je gemacht haben. Den
Krampf kannst du rausschneiden, bitte.
Nee, wir schneiden gar nichts raus. Nee, wir schneiden nicht mal das Handy raus und auch nicht den Krampf im Fuß.
Okay.
hat mir richtig viel Freude gemacht.
Mir auch, es ist mein erstes Mal, aber ich war ein bisschen aufgeregt, wirklich.
Sind sie alle, verstehe ich auch gar nicht.
So,
aber.
Aber es hat wirklich Spaß gemacht und ich mag es dann, wenn es so einen Fluss gibt und du nicht mehr so drüber nachdenkst, weil ich hatte ein bisschen Sorge, weil du ja nicht so gesagt hast, ich bereite mich nicht vor, das machen wir einfach so. Und ich dann so, okay, was, kein Leitfaden.
Ja.
Aber es war dann sehr angenehm. Ich kann es nur empfehlen. Also wirklich. Und freue mich auch auf das Gespräch danach, weil es vielleicht auch ein Mehrwert ist.
Lassen wir uns von unseren Teamassistenten eine schöne Pizza holen und machen es uns gemütlich.
Super.
Danke für deinen Besuch.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.